Die Dame vorne
hier. Mathilde.
Mathilde, nach dem Kollegen, der hat Oberdienst.
Die Esther müsste schon da sein.
Nein, Esther ist jetzt die kommt auch bei, die ist bei einer Vernissage oder irgend sowas. Nein, bei einer Freundin oder Bekannten.
Die nächste Frage
wäre
jetzt
Frau
Dr. Esther
Schmidt.
Genau.
Ja.
Ja, also schön, dass so viele von euch da sind. Es ist ja der letzte Vortrag von sechs Vorträgen und ich möchte noch einmal zurückkommen. Es war also die Idee auch vom Ernst, weil Zusammenhang mit der Planetenentwicklung, mit dem Genesis, kamen wir zum Thema Planeten. Jetzt war die Idee, eigentlich reicht das herein ins Astrologische und so. Habe versucht, einen Aufbau zu finden, der uns entspricht, unseren Vorstellungen, die wir pflegen wollen, aber gleichzeitig auch die sozusagen exoterische Teil der Astrologie mit reinnimmt, das heißt das Handwerkszeug, Häuser, Betrachtungen, Planeten und so weiter. Und die Idee war, dass man am Schluss dann doch zum Horoskop kommt, dass man also auch wirklich was anfangen kann und dann einen Blick drauf werfen kann und sagen kann, wie ist der Aufbau und man kann sich ja dann ja weiter selber schulen oder nachlesen, dann kommt man auch rein. Aber dazu braucht es zuerst einmal das Handwerkszeugs und sinnvollerweise und für uns unverzichtbarerweise die Voraussetzung, die man sich selber machen muss, dass es eine Geheimwissenschaft ist. Und da kann man immer mehr reinrücken in der Astrologie, weil die Genesis, die wir behandeln, das ist also so eine Grundlage für die Astrologie, auch wenn sie es heute nicht pflegt. Das ist etwas anderes. Die heutige Astrologie hat mit dem nichts zu tun, weil sie keine Grundlage hat. Sie muss es erst wieder selber schaffen. Aber das ist also, eigentlich spricht man eigentlich vom selben. In der Astrologie ist es immer ein System, aus dem man einiges hervorholen kann. Ich möchte jetzt trotz allem nicht allzu lang wiederholen und noch was Neues angehen und dann noch einmal einen Blick auf Goethes Horoskop werfen. Vielleicht nur ganz kurz, ja, kannst jederzeit fragen, weil wir haben eh genügend Zeit.
Ja, du hast jetzt so schön und verständlich gesprochen. Ich bitte dich auch, den ganzen Vortrag das beizubehalten, damit ich dich verstehe.
Ja. ich möchte nur ganz kurz vielleicht wiederholen, dass wir einen Überblick haben, was wir gehört haben. Du warst ja fast bei allen Vorträgen auch da, aber noch einmal ganz kurz. Angefangen hat das Ganze bei den Planetenverkörperungen, bei den Vorverkörperungen, also bei diesen Vorzuständen vom Saturn bis zum Mond und beziehungsweise dann anschließend eben, das ist der Erdenzustand. Scheinbar hat es wenig Beziehung zur Astrologie, aber wir haben dann gesehen, es hat durchaus eine sehr konkrete Beziehung, weil diese ätherischen Schwingungen in der Astrologie schlicht und einfach dann heißen fest, flüssig oder die festen Zeichen, die flüssigen Zeichen oder die Wasserzeichen, Luftzeichen und Feuerzeichen. Das hat einen tiefen Hintergrund, aber verständlich wird er nur, wenn man ganz zurückgeht zu diesen eben Manvantaras oder Äonen, diese Zustände. Wir haben dann einen Blick geworfen auf die weitere Entwicklung der Planeten, ganz kurz, die Abspaltung der Planeten. Das, dann die atlantische Zeit ist immer ganz kurz noch durchgegangen und eigentlich der Beginn war dann die nachatlantische Zeit, also die urindische Epoche, wie da die Menschheit so konfiguriert war in der urindischen Epoche, seelisch. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, ich möchte nur ganz kurz das zusammenfassen. Wir sind dann die Kulturepochen durchgegangen, eigentlich erst von Kultur im reicheren Sinne, kann man erst in der ägyptischen Zeit, richtigerweise erst in der griechischen Zeit dann überhaupt sprechen. Und haben gesehen, dass das abhängt von von jener Schwingung oder von jener Konstellation, die sich ergibt durch die Sonne, wenn sie aufsteigt im Frühlingspunkt. Der Frühlingspunkt ist ja immer gleich. Der ist immer dann, wenn Tag und Nacht gleich ist. Ganz egal, welche Zeichen dort stehen, wenn Tag und Nacht gleich ist, also wenn die gleich lang sind, ist Frühling. Und die Sonne geht aber auf bei einem bestimmten Zeichen im Frühling, astronomisch, und das ist eben dieser Aszendent, der Epochenaszendent oder Weltenaszendent, der halt zu einer gewissen Zeit aufgeht. Und die Inder hatten eben den Mondaszendenten, das heißt Krebsaszendenten. Aszendent war Krebs, der Herrscher war der Mond, und deshalb auch eine starke Verinnerlichung und eine Rückschau speziell zu diesem ersten Saturn- und Sonnenzustand. Also einen gewissen Grund, besonders der Sonnenzustand, möchte ich aber dann gleich zurückkommen. Es geht dann weiter in der persischen Zeit, die stark geprägt war durch die Polarität. Da kommt ganz was Neues rein, nämlich die Eins und die Allheit löst sich auf in einer Dualität, in einer Polarität auf allen Ebenen. Also schon einmal durch den Zarathustra, wo eben dieses Arimanische und Helle, das, der Ormuz und Ariman, wo sich das herauskristallisiert, aber auch die Kulturmission der Perser, dass sie eben als arisches Volk besonders konstruktiv die Kulturtätigkeit führen, und die anderen Völker, die so durchgezogen sind, die Reitervölker, also die Turanier, die waren so in Kirgisien, Tadschikistan zu Hause, die waren so sehr, sehr stark gegnerisch, die wollten also keine Sesshaftigkeit und keine Kulturpflege. Es geht dann zu den Ägyptern, das haben wir auch gesagt, die Eigentümlichkeit, dass die Ägypter im Einschub waren noch aus der atlantischen Zeit und deshalb auch noch die höchsten Fähigkeiten hatten, auch technischer Art. Das ist dann verblasst. Und man ist ein bisschen fester geworden in der ägyptischen Zeit. Die Ägypter sind einfach ein bisschen bodenständiger gewesen und konnten sich noch die höchsten Weisheiten allerdings erobern durch ihre Magier. Einerseits die Sphärenmagier, die also wirklich in die Planetensphären reisen konnten, astral reisen, und dort durch die Kenntnis der einzelnen Wesen, ich kannte also jedes Wesen, jeden Engel oder Erzengel mit Name, mit seiner Tonschwingung, und konnten eben da fürs Äußere eben Erkenntnisse haben. Und andererseits haben sie sehr stark und in einer gewissen Weise unrechtmäßig den Menschen da zu lange im Irdischen festgehalten, indem sie eben diese Puppen ausgehöhlt haben, diese Mumien, und so eine Zwiesprache zwischen den Mondengeistern und dem Toten, den haben sie belauscht. Und so konnten sie jetzt wieder Erfahrungen oder Wissen schöpfen für einerseits für die Natur. Also sie waren, also die Völker waren ja sehr eng mit der Natur verbunden, aber trotzdem hatten sie keine Kenntnisse im unseren Sinne. Also Verstand hatten sie ja keinen, also folglich auch keine Verstandeskenntnisse, aber so ein inniges Zusammenleben. Und andererseits vor allem für das Soziale, wo der Mensch eben, wie man das Ganze organisieren soll. Das Ägyptische war ja schon viel, viel komplizierter. Dann kommt das Griechische. Und beim Griechischen ist ein wichtiger Punkt vielleicht das noch dazu, weil im Griechischen, da entscheidet sich jetzt der ganze Sinn der nachatlantischen Zeit. Und in der griechischen Zeit, die griechische Zeit fällt also in die Mitte der nachatlantischen Zeit. Die nachatlantische Zeit beginnt so um 8000 grob, Aszendent Krebs, geht dann weiter zum Zwilling, geht dann weiter zum Stier und geht dann weiter zum Widder. Und diese sieben Perioden, die sind also immer so eine Zeitformel, diese siebener Zahl hat also in der Mitte ein Erzeugungszentrum, weil es eine männliche Zahl ist, so wie 5, 5 hat auch in der Mitte ein Zentrum, nämlich die 3 und die 7, eben die 4. Und jetzt ist gerade in der Mitte bei dieser 4 eine Spiegelungsachse, wo sich die einzelnen Epochen spiegeln, aber auch der Mittelpunkt und der Schwerpunkt der ganzen Epoche ist. Und jetzt steht der Mensch dort da, ist also jetzt wirklich unten angekommen. Und die Frage ist, geht es weiter nach unten? So ist es ja auch passiert, teilweise. Oder geht es nach oben? Und schon zu Beginn der indischen Zeit war der Mondaszendent, der Krebsaszendent, das heißt, es war das Ende schon festgelegt mit dem Steinbock-Aszendent und mit dem Engel Orifil. Also das Ende steht schon fest in der indischen Zeit. Aber was schon feststeht, auch ist der Höhepunkt der ganzen nachatlantischen Zeit. Und das ist eben der Widder. Denn der steht am höchsten. Also wenn wir da einen Aszendent hätten, irgendwo
wie mit Krebs, oder wenn man sich vorstellt, der würde jetzt da stehen, dann würde auf der anderen Seite stehen der Steinbock und auf der anderen Seite der Witter am höchsten Punkt, am Zenit. Also, da kann man es nicht so gut jetzt sehen.
Und das zeigt schon, wohin, also wo wir das Entwicklungsziel der ganzen Epoche suchen müssen. Nämlich, einerseits, der Mensch wird überhaupt Eigendenker. Das ist eigentlich das Wichtigste. Er kann selber denken, kann sich auch selber ausdrücken. Und der Sinn der ganzen Epoche, weil das ja das 10. Haus ist und in der Astrologie ist es das Haus eben der Berufung, ist der Witter. Und im Witterzeitalter ist jetzt das Ende eigentlich von der ganzen kosmischen Schöpfung, weil der Rest eben reinkommt durch diesen Logos. Und der Logos bringt den Rest, weil er sich verkörpert, eben der Christus-Logos. Die früheren Eingeweihten haben sie ja nicht verkörpert, die wenigsten, sondern nur inkorporiert. Das ist wieder was anderes. Und es fällt jetzt in die Mitte der Witter. Somit spiegeln sich die Einzelnen. Aber es stellt sich auch eine ganz wichtige Frage den Menschen betreffend, wie sieht man sich selber? Und in dieser griechischen Zeit hat man jetzt begonnen, sich irgendwie abzukoppeln von dem ganzen kosmischen Lauf, indem er, das möchte ich vielleicht noch einmal wiederholen, das so gesehen hat, in der ägyptischen Zeit, in der früheren Zeit, chaldäischen Zeit, hat man so gesehen, dass man einerseits einmal den Blick rausgeworfen hat in die Sterne selber, damit war man ja sehr vertraut im Orient überhaupt, aber die Sterne waren eigentlich nicht wirklich das, worum es ging, sondern das, was hinter den Sternen eben als gestaltende Prinzipien waltet, und das waren eben sehr hohe Wesen, das hat man so also genau gesehen, die höchsten überhaupt, die aus einer Sonnen, aus einer früheren Sonnenentwicklung als reife Wesen hervorgegangen sind und selber jetzt ein eigenes Planetensystem gründen, nämlich die Throne, die Cherubin und die Seraphim, also die höchste Hierarchie, die dritte. Und man hat genau gesehen, da hinten, aber wir kommen auf das zu sprechen, sind jene Kräfte, die eigentlich gestaltbildend wirken und das Haupt des Menschen formen, den Hals formen, also die Tonbildung formen, dann ist das Herz formen. Das hat man genau gesehen, dass das also Glieder sind, die dort von denen durch die Umdrehung schon am Saturn, der Saturn hat sie einmal umgedreht und hat alle 12 Sternbilder durchgemacht. Das gab es nämlich damals auch schon, die Sternbilder, also auch das Planetensystem gab es am Saturn.
In der Zeit die Menschen am stärksten verwandelt.
In der
griechischen Zeit.
Nein, mit dem hat das gar nichts zu tun. Ich will nur sagen, also die Alten haben noch einen Blick hineingehabt, die haben so hellseherisch reingeschaut in die geistige Welt und haben gesagt, was man sieht äußerlich in den Sternen, das sind Markierungen. Markierungen, damit man eigentlich einen geistigen Einfluss festmachen kann. Also irgendein Sternhaufen, und da weiß man, dahinter am Sternhaufen wirkt etwas. Und jetzt haben wir also die zwei verschiedene Sachen. Einerseits äußerlich verschiedene Sterne mit einer verschiedenen Leuchtkraft und einer verschiedenen Ausdehnung und andererseits aber qualitativ Wesen, die man also erkannt hat als wirkmächtige, qualitativ gleiche Wesen, also diese hohen Wesen, also die Throne, vor allem die Cherubin einmal, das sind eigentlich in der Mitte. Und jetzt hat man gesagt, entscheidend ist, wenn man so einen Kreis, man legt es in einen Kreis rein, entscheidend ist nicht die Ausdehnung, nicht die Quantität, auch nicht die Leuchtkraft der Sterne, sondern entscheidend ist die geistige Höhe. Und nachdem ja alle gleich hoch sind, es gab ursprünglich 4, die haben aber jeweils einen Nachfolger und einen Begleiter, und somit 12 von diesen hohen Wesen, nehmen wir die 12 gleich. Und wenn ich den Kreis teile mit 360 Grad durch 12, kommen je 30 Grad raus. So entstand dieser Tierkreis. Je 30 Grad, obwohl es äußerlich nicht stimmt. Für äußerlich gibt es Felder, die sind 40, 45, 47 Grad, wie der Fisch hat 47 Grad und der Krebs hat nur 25 Grad. Aber man hat das richtig erkannt. Das ist nicht die Quantität zählt, sondern die geistige Höhe, die geistige Qualität. Und folglich hat man die also reingelegt. Ja.
Mit der Meierteilung von 20 Archetypen irgendwie astrologisch auch ins
Verknüpfen? Ja, also fällt mir mit den 20 nichts ein.
Nein.
Müsste man nochmal schauen, wo die 20 genau hin können. Aber das könnte, ist vielleicht ein anderes, bezieht sich auf was anderes, ich weiß es nicht. Ja.
Möchte es gar nicht jetzt räumlich nennen,
ja.
Aber ich fand das dass sie weiter hinausgezogen noch sind.
Ja.
mit ihrer Intuition oder mit ihrem Hellsehen.
Das mag schon sein. Für den Menschen entscheidend ist, je näher etwas ist. Was je weiter draußen ist, desto unbedeutender ist prinzipiell. Die Fixsterne sind für uns relativ unbedeutend, sie haben keinen Einfluss, bewegen sie auch nicht. In zehntausenden Jahren bewegen sie sich ganz geringfügig, nur Bogenminuten. Und am wichtigsten sind immer das, was im Mondumkreis ist, weil dort müssen auch die höchsten Wesen durchsprechen, durch die Engel oder durch Niedere. Also auch wenn jemand ganz hoch ist geistig, kann er nicht reinwirken ins Irdische. Also ein Gott kann überhaupt nicht reinwirken, wie soll er, der hat gar nichts zum Sagen da. Da muss er schon einmal runtersteigen bis zum Erzengel oder bis zum Engel, da kann er dann durchschlüpfen. Außer er verkörpert sich, das ist was anderes, wenn er sich verkörpern könnte, aber das ist ja selten der Fall.
Die griechischen Götter waren ja nicht verkörpert, aber sie waren doch da.
Ja, die griechischen Götter waren aus verschiedenen Göttergeschlechtern. Da gibt es drei Göttergeschlechter und eigentlich waren die Griechen waren eigentlich Engel in der atlantischen Zeit. Die waren Engel in der atlantischen Zeit, in der lemurischen Zeit sind es Erzengel, Venuswesen und in der griechischen Zeit waren es Merkurwesen, Ja, das war so eigentlich so relativ nahe bei der Erde so. Ja, und hat also die miterlebt wie Verwandte und waren aber doch nicht da. Sie waren schon noch in der Mondensphäre drinnen, aber schon relativ nah. Es ging also immer mehr, das Geistige ging immer mehr ins Irdische rein, wenn man es so sagt. Bei der Genesis beginnt sie auch einmal ganz weit weg, dann ist eine Differenzierung und es geht immer schrittweise ins Stoffliche. Denn es gibt nur einen Sinn. Der Mensch muss in die Stoffeswelt sie einfügen. Dann kann er sie wieder erlösen, vergeistigen und geht wieder ins Geistige. Aber er muss zuerst einmal da sein. Und deshalb sind die Verrichtungen immer solche, dass er irgendwann einmal ankommt. Jetzt vielleicht nur ganz kurz zu dem Tierkreis. Und man hat also diese 12 Wesen gehabt und hat also dann gesprochen vom Witter und so weiter, also bis zum Fisch, in dieser Einteilung. Und jetzt kommt aber das Entscheidende, denn in der ägyptischen Zeit und in der chaldäischen Zeit war immer die Ausrichtung, zwar der Frühlingspunkt, aber eben die Ausrichtung, wo steigt die Sonne auf, wo aszendiert sie. Und das war eben früher im Krebs, dann ging es im Zwilling, dann kam es zum Stier, dann kam es zum Witter und jetzt ist sie ja schon lange im Jungfrau, wir gehen bald ins Wassermann, seit er rein astronomisch gesprochen. Das haben aber die Griechen nicht gemacht. Sie haben immer den Witter gelassen. Warum? Weil der Witter, dort hat sie eigentlich den Logos verkörpert und für uns ist der neue Beginn der Welt eben dieser Einschnitt. Dort ist die gesamte Schöpfung an ihr Ende gekommen, da ist das Letzte abgestiegen, da war wirklich jetzt das Geistige ganz im Irdisch, in die Materie drinnen, wie wir letztens gehört haben, im Festen, also im Kalk drinnen von bis dorthin. Das war früher nie der Fall. Erst jetzt war die Schöpfung fertig, erst in der griechischen Zeit. Und nachdem das so wichtig ist, weil jetzt gibt es eben einen Neuanfang, hat man immer für die Menschheit, immer für die Menschheit festgelegt, dass der Winter unser Zeichen ist, wo unter dem Signum wir jetzt antreten, sozusagen. Witter Aszendent. Und deshalb haben wir jetzt auch im Witter Aszendent. Stimmt aber nicht überein mit dem, was man draußen sieht, weil wir eben schon im Fisch sind und jetzt geht es dann bald rüber zum Wassermann. Aber aus gutem Grund haben wir den Witter. Er ist ja die Mitte unserer Epoche. Er ist das Epochenziel. Das hat sich schon gezeigt in der indischen Epoche, da stand nämlich der Witter am Zenit. Und das heißt immer, was ist der Zenit einer Epoche, was ist das Werdeziel, was soll der Mensch lernen? Denken, also das Denken muss gelernt werden und es ist seine Berufung. Was ist die Berufung eines Menschen? Das weiß ja kaum jemand, das ist ja für jeden schwierig, da hopst man ja auch hin und her. Und das ist aber klar angedeutet. Berufung ist der Witter, weil da steht dort eben der Witter. Und das Ende ist der Steinbock. Das heißt auch Vernichtungskräfte. Das heißt nicht, dass alle sterben, aber es kommen starke Kämpfe da rein. Das kommt aber erst nach dem Wassermann-Zeitalter. Kommt dann das Ende, die amerikanische Epoche, die dann eben vom Steinbock regiert wird. Das war in der griechischen Zeit. Es geht dann weiter und wir haben dann kurz gesprochen also auch über das Fischezeitalter vor einiger Zeit, welche Eigenschaften des Fischezeitalters, da warst du ja glaube ich auch da, Eigenschaften des Fischezeitalters welche Eigenschaften dem Fischezeitalter eigen sind, was uns bewegt, wie das mit dem ganzen Handel begonnen hat, dass die Fische eigentlich nicht Fische sind vom Symbol, sondern zwei Schiffe, dass es ein Handelszeichen ist, dass die Fische als Element eben das Verströmende, das Reiche, verfließende Element haben. Fische sind reich. Sie haben auch mal die strömungsmäßig, das Verfließende, und sie reproduzieren sie in dieser reichen Art zu Tausenden, Hunderttausenden. Bei den Stören eben sind es 3 Millionen Störeier, also da entlassen, wird dann gefischt und so weiter. Es ist ja auch bekannt. Aber es ist ein Tier, das verantwortungslos ist, in gewisser Weise, weil es sich nicht um die Brut kümmert. Es gibt sonst keine Tiere, die verantwortungslos sind, sind nur die Fische. Wenn man es einmal jetzt charakterisiert, zuerst einmal sind es nur die Fische. Weil jeder kümmert sich um den Nachwuchs, zum Beispiel gerade die Adler, wenn man hernimmt, also Skorpionadler sind besonders, die überhaupt ein, zwei Tiere, vielleicht schmeißen sie dann noch welche raus, da kümmern sie sich eben um den Stärkeren, aber jeder trägt die Tiere entweder am Rücken, füttert, das sieht man bei allen Viechern, also, oder säugt sie. Das machen die Fische nicht, der schwimmt immer weiter, das interessiert ihn nicht mehr.
Ja, fressen es zum Teil selber auch.
Fressen es selber und andere Fische fressen es auch und es wird gefischt und so weiter. Also dieses strömende, das reiche, fließende Element ist dann der Handel. Das ist richtig, also das ist dann ja 14. Jahrhundert und die Schifffahrt, das beginnt ja dann mit der Schifffahrt und mit der Luftschifffahrt, also mit den Flugzeugen, aber zuerst kommen einmal die Schiffe dran und das Reiche ist ja der Warenverkehr und der Handel. Das sieht man ja deutlich, der entsteht ja ganz schnell durch die Kolonien, durch die Spanier, Portugiesen und dann eben durch die Engländer, die dann alles klar machen, wer also die Welt unter sich hat. Das sind die Engländer, haben also mit allen ganz kurz aufgeräumt, mit den Dänen, mit den Holländern und mit den Franzosen. Es gab dann noch das Gefecht mit dem Napoleon, der ja eine ganz große Persönlichkeit ist, geistig einer der ganz bedeutenden, von dem Rudolf Steiner ja auch als einer der bedeutendsten spricht, aber der sie zu früh inkarniert hat und deshalb musste er noch eben dann diese unglückliche Aufgabe übernehmen gegen die Engländer, konnte er nur verlieren, weil es war ihm die Bewusstseinszelle und die Verstandeszelle, die sie eigentlich überirdisch gegenübergestanden sind. Da konnte auch der geniale Napoleon, hat die Engländer auch nicht besiegen können. Die Engländer haben das also weiter betrieben und haben jetzt in ganz brutaler Art auch so ein Weltestablishment aufgebaut, ihr Rechtssystem sofort eingeführt, ihre Sprache sofort eingeführt. Und durch den Welthandel konnten sie natürlich das gut abstimmen. In Indien zum Beispiel war die englische Bevölkerung am Höhepunkt, hat die englische Bevölkerung ausgemacht 0,033% und haben 300 Millionen Inder ganz souverän beherrscht. Mit 0,033% der indischen Bevölkerung. Man sieht, die Engländer. Die Holländer hatten auch in Indien, ja, die hatten vor der Indien, also die Molukken, das war holländisch.
Das sind ja nur kleiner, das Volk,
die Holländer. Die sind nur kleiner, sind aber ganz aggressives Volk, das wird bei uns nicht richtig beschrieben, muss man dazu sagen. Die sind wie die Engländer eigentlich, auch protestantisch, sehr hart und hatten auch Kolonien und waren sehr brutal. In Indonesien war dann die große Kolonie, wo auch Shell herkommt, nicht? Shell ist auch aus Indonesien, ist eine englische Firma und kommt dann aus Indonesien, sie wurden vertrieben aus Vorderindien, haben auch die Engländer dann übernommen, diese Inseln, und die Holländer haben sie dann auf Indonesien noch ein bisschen festsetzen können. Also der Handel beginnt und das Fischezeitalter ist es ein Zeitalter, das an sich nicht materialistisch ist, aber dieses reiche Verströmen, in dem vor allem im Zeitalter der beginnenden Bewusstseinszelle am Stofflichen, also am Handel, am Welthandel, das kriegt schon von den Fischen her einen gewissen Auftrieb. Was bei den Fischen auch ist, das habe ich letztens nicht gesagt, es sind ganz liebe Tierchen, also wer Fische nicht liebt, kann man sich nicht vorstellen, die Springfische, die so silbrig raus wollen, also wieder Vögel werden eigentlich, könnte man sie sagen, weil Rudolf Steiner sagt, die waren ursprünglich doch so eigentlich Vögel, aber es gibt bei den Fischen schon so andere, aber ganz was anderes auch, das sind die Fische in der Mitte und dann gibt es ganz unten Fische, die kennen wir nicht, wir sehen sie auch nie, werden auch selten erwähnt, ganz unten am Meeresboden, wo alles vergiftet ist, nicht nur durch den Menschen, sondern durch die Abfälle zersetzt sie. Dort unten ist es immer finster, und zwar ganz finster, einfach nur schwarz, dort kommt kein Licht. Dort leben Fische, die sie anpassen an das grausliche, schlammige, erdige und schauen aus wie Teufel. Es gibt ja einige Fotografien von Tauchern, also haben auch ganz die Form angenommen, dieses grauslichen Elements. Es ist wirklich gespenstisch, es sind reine Teufel. Und diese Fische, die also immer im Schwarzen leben, die gehen auch nicht weg, haben noch eine Eigenschaft, sie sind elektrisch. Sie bewegen sich durch Elektrizität vorwärts. Also Elektrizität, also sie schlagen aus durch Elektrizität und bewegen sich durch die Elektrizität vorwärts. Das kann man sich ja vorstellen, wie ein Froschschenkel. Sie zucken. Sind sehr, also wenn ein Taucher da zufällig ankommt, im Allgemeinen stirbt er, weil das so eine hohe Elektrizität ist. Also schwarz, sehen nichts und Elektrizität. Was ist das? Was ist das? Das ist das klassische Licht, ich fürchte das Licht, ich fliehe es, ganz unten gehe ich raus und ich bin elektrisch. Also das Gegenlicht, das Gegen vom Sonnenlicht. Das haben die Fische und das haben nur die Fische. Es gibt kein anderes Tier, also das so lebt.
Ja, da gibt es ja auch Fische unten, die haben eine eigene Lampe. Die haben einen Kopf so einen Vorzahn.
Ja, genau. Dann leuchtet ein bisschen. Also, es gibt ganz, also das sind schon enterisch, diese Fische. Aber an sich kommt es nicht von Fischen, von den Fischen das Materialistische, sondern es kommt von anderen, das haben wir auch gesagt, also vom ersten, vom zweiten Haus und vom dritten Haus. Aber die Fische sind natürlich, haben mit dem Irdischen schon viel zu tun auch. Aber der Herrscher, der Jupiter und der Neptun ist erhöht, sind alles geistige Zeichen. Also Fische sind ganz geistig von den Herrschern her. Also materiell oder primitiv oder plump, Stoff findet man bei den Fischen nicht. Das müssen wir woanders schauen.
Aber wenn man weiter denkt, ein Fisch frisst den anderen.
Ja.
Das ist ja so ein gängiges Wort bei uns.
Ja, ja.
Eine große
frisst die kleinere.
Ja. Am Ende bleiben drei Fische über.
Ja. Nein, das ist.
Aber da gibt es auch keinen Nachwuchs mehr.
Bei den Fischen, oder?
Bei den Fischen da.
Ja.
Wenn nur mehr drei große Fische überbleiben.
Ja.
Wie geht es weiter?
Ja, die Fische als Tiere haben ja ihren eigenen Trieb und ihre eigene Weisheit, wie sie gelenkt werden. Das ist können wir nichts sagen, weil das ist so weisheitsvoll, dass man keinen Kommentar, was die Fische jetzt betrifft, eigentlich abgeben können. Das ist den Erzengeln und ihren Fischchefs überlassen. Was wir bei uns haben mit der Konzentration, das ist eine Perversion, wo Verschiedenes reinspielt. Wie geht's weiter? Es wird immer mehr die Konzentration kommen, bis alles zerfällt. Es wird immer mehr konzentriert, bis alles in den Mittelpunkt geht und es wird alles zerstört und im Mittelpunkt verschwindet es ins Nichts und kommt von der Peripherie wieder rein. Aber auf das komme ich gleich zurück bei der Entstehung von Uranus und Neptun.
Das Fischezeitalter ist schon zu Ende?
Nein, das Fischezeitalter ist noch nicht zu Ende. Wir haben jetzt, wenn wir es ganz seriös betrachten, also nicht nach dem, was sonst allgemein so kolportiert wird, noch 5 Grad, wo die Sonne, die Sonne braucht rückwärts, dass sie die durchschreitet, und es sind also 350 Jahre noch im Fisch. Ein Grad sind 72 Jahre, die Sonne braucht um einen Grad im Rückwärtsgang sozusagen zu durchqueren, 72 Jahre. 5 Grad sind es noch, sie geht jetzt auf 4 Grad, dann auf 3, dann auf 2, auf 1, und wenn sie auf 1 ist, kommt sie auf 29 Grad und zurück. Also 0 Grad gibt es auch, und dann fällt sie auf 29 Grad, und da braucht sie für 1 Grad 72 Jahre und mal 5 sind es 350 Jahre. Dann sind wir astronomisch im Wasser. Was auch noch beim Fisch ist, wenn wir jetzt gerade davon sprechen, das ist ein großes Thema in der internationalen Politik seit einigen Jahrhunderten, von England also geht es aus, nämlich dass diese Art, die Engländer haben, die Engländer leben in einer kleinen Insel und sie sind von der Art her das klassische Räubervolk. Nun, ein Räuber, das ist jemand, der eine Räuberhöhle hat. Wenn man es ganz, was ist ein Räuber? Der hat eine Räuberhöhle, der sitzt da drinnen. Er nimmt nicht teil an dem Sozialen, das meidet er, zahlt keine Steuern, zeigt sie nicht, er hat mit dem nichts zu tun. Er verlässt die Räuberhölle.
Das ist aber in Österreich auch viel
Raum. Ja. Ich spreche jetzt in einem größeren.
Schon mal. Aber die haben Alarmanlagen.
Ja.
In ihren Höhlen.
Ja. Nein, ich rede vom Fischezeitalter, dem Großen. Und die Engländer haben also dieses Prinzip, also von der kleinen Räuberhöhle, dann geht man raus von der kleinen Insel, die ist gemeint, geht man raus und fährt nach Südafrika, nach Afrika, nach Indien und so weiter. Und kassiert das ein, ohne dass auch die Bevölkerung dabei einen Nutzen hätte. Es wird es wird alles strukturell aufbereitet, also wird an die Küste transportiert und dann wird es verwertet. Also man fährt das nach Amsterdam oder nach London, es wird verkauft. Das heißt, die Bevölkerung ist nicht beteiligt, die hat nichts, gibt es keine Wertschöpfung, es wird nur keine Elite, die man halt heranzüchtet. Und dieses Prinzip ist die Thalassokratie, das ist die Seeherrschaft, die von den Engländern und von den Amerikanern dann weiterentwickelt ist, Seeherrschaft. Das heißt, wir beherrschen alle, indem wir dorthin fahren. Thalassokratie, mit harten T, ja. Thalassokratie, genau, das heißt Seeherrschaft. Und das heißt, ich selber bin ein Fremdkörper, präpariere andere, filetiere sie, spanne ein paar ein, die ich also für meine Zwecke also ausbilde und nehme alles, bringe es zum Hafen und bringe es woanders hin. Jetzt haben die Engländer aber ein großes Problem gesehen mit dem sogenannten Eurasien, mit der Landherrschaft. Die Chinesen sind eine Landherrschaft zum Beispiel und Eurasien ist das große Thema, nämlich Mitteleuropa und Russland, beziehungsweise die asiatischen Länder. Und da haben die Engländer immer die große Befürchtung gehabt, die Geostrategen, der Sir Halford Mackinder und der Rudyard Kipling vom Dschungelbuch, der Kipling war also ein großer Geostratege, dass wenn Deutschland und Russland sich verbünden, das wird so groß und so eine fruchtbare Gegend von den Menschen, vom deutschen Forschergeist, der also dann dort fruchtbar auch wirken kann, dass die Engländer ihr Territorium verlieren. Das ist der Grund für die ganze Geopolitik, warum es den Ersten und den Zweiten Weltkrieg gab, weil das ist heute noch das ganz große Thema. Die Seeherrschaft hat die Landherrschaft also auf alle Fälle als Feind gesehen und auch vernichtet. Aber wieso sage ich das? Weil es ja im Fischezeitalter ist. Das ist logisch. Ja. Da kann es nur so sein. Also es geht auch so weit. Es gibt nicht mehr, weil eine Landherrschaft, zum Beispiel Europa und Russland zum Beispiel, oder auch China ist ja auch abgeschlossen, wo ist da der Unterschied? Alles, was dort transportiert wird, ist wie eine Amazonstadt. Jeder hat was davon. Der eine gibt es zum anderen. Der andere hat ein Auto, der bringt es zum Zug. Der Zug lädt es auf einen Bus und so weiter. Da ist jeder beteiligt. Das heißt, das ist wir Amazonfolge, eine Symbiose. Und da brauche ich niemanden erobern, weil diese Gegenden sind ja so gewaltig, von den menschlichen Reichtümern, auch von den Naturreichtümern. Die Deutschen oder die Engländer, die Schweiz oder Österreicher sind wieder organisatorisch besser und viel disziplinierter. Da entsteht ein riesiges Gebiet, wo jeder eingebunden ist. Das entsteht bei der Seeherrschaft natürlich nicht, weil die Seeherrschaft hat ja nur ganz wenig Bevölkerung und die muss effektiv Kanäle implantieren, um es auszusaugen. Das ist ein ganz anderes Prinzip. Aber lassen wir das. Sonst sind wir zu.
Ich finde das hochinteressant.
Ja, ich würde gerne nur lang darüber reden, aber es ist nur, weil wir können extra über das Thema auch reden, geostrategische Politik, unter anthroposophischen Aspekten auch, weil es geht ja nicht um das ums Analysieren, das können andere auch. Wir müssen ja immer den geistigen Hintergrund sehen und das können nur von der anthroposophischen Seite, das können andere nicht, die können auch sehr bewandt sein in den Sachen, es fehlt ihnen aber dann der Anschluss zum Geistigen. Wenn der nämlich fehlt, da brauche ich es auch nicht wissen, da habe ich auch keinen Nutzen. Ich muss wissen, wo sind die Wesen, wie geht es weiter nach oben, ne? Geistig gesehen. Wo ist eigentlich die Verbindungslinie zwischen der heutigen Welt und wo sind die Wesen, wie ist die Schnittstelle? Und das ist das Interessante, weil wenn ich es nur analysiere, es gibt schon große Analysierer, die auch das sehr gut im Griff haben, wirklich, in unserer Zeit tut sie jetzt viel. Aber es fehlt ihnen das Einzelne. Und das fehlt, und wenn das aber fehlt, nutzt es auch nichts. So wie bei den Anthroposophen, da fällt wieder was anderes. Aber
die Amerikaner hatten einmal, die sind hochgeistig eigentlich in Irak, die hatten einmal den Plan, den Mond zu kultivieren, beziehungsweise auf den Mond zu ziehen.
Ja, der ist sehr aktuell, der Mond. Strategische.
Das sind schon Verknüpfungen. Mit
geistigen Wesen. Ja, beim Amerikanischen ist wieder was anderes. Das sind schon geistige Wesen, das sind aber arimanische Wesen, das ist jetzt wieder, ja, ich habe jetzt regulär gemeint, vom regulären, weniger jetzt vom luziferischen oder vom arimanischen Abbild. Aber natürlich sind das, also der Geist in Amerika ist, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist natürlich ein unterirdischer Geist, sonst hätten die ja nicht diese ungeheure Intelligenzkräfte im Banksystem, im Hollywood-System und so weiter, aber nicht im Positiven, aber das ist natürlich Intelligenz. Reinste arimanische, das ist, ja, wo soll es sonst herkommen? Also die haben das natürlich, das ist klar, sie tun sich ja leicht damit, aber ich meine jetzt generell, dass man sieht, wo ist die Anknüpfung in die geistige Welt, auch in die reguläre geistige Welt. Aber der Mond ist ja schon lange ein Forschungsthema, weil die ganze Militärtechnologie spielt sich halt ab im außerirdischen Raum, also in der Mondensphäre, wenn man so will, oder zumindest in der Stratosphäre und so weiter, also in der Sphäre, die halt außerhalb von uns ist. Dort sind die ganzen Satelliten und von dort wird alles gesteuert, das wissen wir, das geografische Positionssystem, so GPS oder die ganzen Dinge, das geht ja von dort aus und halt kann ein Flieger ja nicht mehr fliegen, der kriegt die Koordinaten eingespeichert, der hat keine Flugeigenschaften mehr, fällt sofort runter. Wenn die Koordinaten nicht kommen, fällt jeder Flieger halt runter. Das war im Zweiten Weltkrieg noch nicht so, weil da konnten die Flieger alle durch die Flugeigenschaften, also durch den Sinkflug, selber noch landen, wenn sie nicht völlig kaputt waren. Also das geht immer in den Weltraum. Wir sehen es ja bei den Drohnen und überall, es geht in den Weltraum und das andere hat gar keine Bedeutung mehr da unten. Dort oben wird das Ganze. Aber ich möchte bei dem Vortrag nicht zu sehr bei den Blicken bleiben. Bei einem anderen wäre es sehr interessant, würde es auch gern machen. Ich möchte nur jetzt ein bisschen aus dem Grund, sonst würde ich das sehr gern bearbeiten. Wir waren dann beim Fischezeitalter, haben dann gesagt, das Wassermann-Zeitalter kommt dann, das heißt, das wird beherrscht vom Wassermann oder Wassermensch, und da kommen jetzt andere Qualitäten rein, also der Wassermann wird beherrscht vom Saturn und vom Uranus, aber es ist ein anderer Saturn. Dieser Saturn, der da auch überall eingezeichnet ist, also das, da haben wir, der schaut so aus, dass wir eben da ein Kreuz haben und da haben wir was Geistiges, einen Halbmond. Das heißt, alles, das Kreuz ist so oben, das heißt, der Mensch tritt an unter der Kreuzeskraft, er ist gebunden an die Erde, er muss die Stoffeslast erst bewältigen, er arbeitet am Stoff, das heißt, am Bewusstsein. Wir müssen bewusst sein, vor allem auch, weil du es gesagt hast bei der Technik. Die Technik, wer das ausspart, der wird nie ins Geistige kommen. Denn die Technik, heutzutage ist wichtig in der Pharmazie, in der Nanotechnologie, wir müssen es wissen, nicht, dass wir es bedienen und dass wir uns, aber weil das entscheidet den Menschen auch ganz massiv. Wer das ausklammert, der hat schon verloren, der braucht der mit Sicherheit. Also wir müssen, und an dem arbeitet aber noch der alte Saturn. Der muss schauen, dass die irdische Welt einmal strukturiert wird, dass sie organisiert wird, dass sie eingesetzt wird zum Nutzen der Menschen natürlich auch. Aber er arbeitet an dem, was physisch ist und was ist physisch, das ist das Dunkle. Warum dunkel? Warum ist die Materie dunkel? Weil sie Geist verlassen ist. Das, was rausgefallen ist aus Schlacke, ist jetzt unser Stoff. Geist verlassen, das ist das Letzte. Aber an dem müssen wir arbeiten, warum? Weil, wir haben schon oft darüber gesprochen, nur auf die Art gibt es für unser Bewusstsein zuerst einmal. Es ist viel schwieriger, ein Bewusstsein im Seelischen zu erzeugen, für uns gar nicht möglich, und im Ätherischen auch nicht. Das ist ja viel komplizierter. Weil im Irdischen ein Bewusstsein ist einfach, aber im Seelischen, da gibt es irgendwo ein seelisches Element, und da gibt es gleichzeitig 100.000, die am selben Ort sind. Weil Ort gibt es in dem Sinne nicht. Wie will ich dann eine seelische Qualität überhaupt rausnehmen, wenn sich das vermischt mit 100, mit Millionen? Jetzt so einfach ist, aber im Irdischen ist es einfach. Das sind zwei Sessel, die vermischen sich nicht, die können genauso in zwei Sesseln die sehen. Also im Irdischen ist es ja eigentlich leicht.
Aber beim Ätherischen, vom Menschen, ja, ist es ja nicht so. Ne? Das vermischt sich ja nicht wie das Astralische.
Es ist flüssiger. Aber es ist auch ein Prozess ständigen Umgestaltens. Hat aber Struktur. Das Astrale hat sehr wenig Struktur, weil es ein Luftelement ist.
Das würde ja bedeuten, dass es leichter ist, im Ätherischen, ja, was weiß ich, zum Beispiel Heilprozesse anzuregen, als im Seelischen.
Ja, das ist richtig. Nur zum Ätherischen kommt man auch wieder nur durch Seelische. Aber das ist, die Überlegung ist richtig. Von der anderen Seite ging es auch, aber wir kommen aber nicht zum Ätherischen. Warum kommen wir nicht zum Ätherischen? Weil das Ätherische noch viel unbewusster ist. Das Unbewussteste ist der Stoff. Da ist ja kein Bewusstsein drin, oder ganz gering ist. Das Ätherische ist aber auch, hat auch ein Tiefschlafbewusstsein oder Schlafbewusstsein, und das Astrale hat ein Traumbewusstsein, da kommen wir leicht hin. Das Erste, wo wir hinkommen, ist zum Seelischen. Das ist das Einfachste noch. Zum Ätherischen kommen wir schon viel schwieriger, weil es so tiefer ist.
Die Schamanen nicht direkt aufs Ätherische
Luft. Genau, dort sind die Schamanen, genau. Aber durch Ausschaltung des Bewusstseins, ja, durch die Trommeln und so. Also der eine, der Kaiserling, der war mal in Wien, da habe ich teilgenommen an so einer schamanischen Sitzung, das ist schon 30 Jahre oder mehr aus, und der hat auch eine Stunde lang mit den Trommeln, dass die Leute ihm halt...
Ja,
aber bei mir hat es keinen Effekt gehabt, leider. Ich wollte auch
irgendwo untertauchen und dann so ein Tier sehen oder was. Das war leider nichts.
Also das Wassermann zeigt, mit dem Wassermann hat eine andere Art von Saturn, nämlich jenen Saturn, der die Arbeit schon verrichtet hat, wo das Ich schon so viel Bewusstsein geschaffen hat, dass das Ich jetzt sich selber aufbauen kann. Also es schafft sich selber, und zwar aufgrund seiner geistigen Kraft schafft sie eigene Substanz. Und diese Substanz, die sie schafft, das ihre ist, die ihr gehört, ihr in die seelische. Weil wir können ja nur seelisch einmal angehen, das ist uns am nächsten. Und wenn das Seelische ganz verarbeitet ist oder eben bewusst bearbeitet ist, dann wird es zu was rein Geistigen. Und darum sagt man auch Geist selbst, weil wenn man selbst derjenige ist, der aus dem astralen Geistiges schafft. Und, das haben wir auch schon öfters gesagt, das kann so weit gehen, dass man Seelisches überhaupt aus dem Nichts erzeugen kann. Das wäre das Höchstmögliche überhaupt, dass jemand dann Seelisches aus dem Nichts erzeugt. Weil es wird immer schwieriger, dass ein Mensch das richtig Seelische entsprechend seinem Horoskop überhaupt zusammenfischt in der Mondensphäre, weil es da schon ausschaut wie in einem Kohlenkeller. Klar, weil also die Seelen, die nach oben kommen, geben ja dort ihre schlechten Eigenschaften ab, und die nimmt ja niemand und entschärft's, sondern die bleiben liegen. Der Nächste kommt runter, braucht einen glänzenden Astralleib und sieht aber nur Kohleneier. Also muss er die auch sie reinstopfen. Und,
aber das ist wieder ein Bewusstseinsakt. Das ist die Auswahl.
Ja,
das ist die Auswahl ist halt überhaupt schon sehr beschränkt.
Ja, die ist halt beschränkt. Du wirst ein lustiger Typ sein, und da sind aber lauter Melancholiker, das Finster oder lauter so. Also es ist nicht einfach. Du hast die Elemente nicht mehr, die Elementale. Das ist ja auch ein Bestandteil. Dieses Seelische ist ein Bestandteil wie ein Modulsystem. Du nimmst das. Und wenn halt das nicht mehr in der guten Qualität, dann ist es so wie beim Essen. Nicht? Also ist halt nicht mehr da. Und das Wassermann-Zeitalter beginnt schon eben mit dieser neuen Qualität des Saturn, wo der Mensch ganz Ich ist, ganz aus dem Geistigen schöpft, und durch das Uranische ist überhaupt verbunden die Qualität, dass jemand jetzt in eine neue Situation kommt. Und zwar erstmalig in der Geschichte der Menschheit wird der Mensch so stark, weil er selber Geistwesen wird, dass er jetzt ein ebenbürtiger Gegner der geistigen Kräfte ist. Also das Arimanische.
Das Uranische gekommen?
Ja, das herrscht beim Wassermann mit. Der Wassermann hat zwei Verfüger, Dispositoren, also Verfüger, Chefs, sagen wir so. Das ist der Saturn, aber ein anderer wie der Steinbock-Saturn. Nämlich der Steinbock, das ist der schuftet in der Materie. Der Steinbock als Tier ist oben im Geröll und muss sich da zurechtfinden. Das ist ein einsames Tier, ein karges Tier, ein karges Leben, und unter sich hat er eigentlich nur immer das Gestein. Und so ist auch der Saturnmensch. Er ist ein sehr spartanischer Mensch, ein sehr bescheidener Mensch, auch ein bisschen geizig und gierig zu sich selber. Er ist ein Einzelgänger und er leidet unter einer übermäßigen Pflichterfüllung auch. Dem ist er ganz hingegeben. Aber er muss sein Bewusstsein im Äußeren, als Lehrer vor allem, die Lehrer haben starke Saturn, also Steinbock-Prägungen, das ist ja auch das Lernen, jemand muss einprägen und so weiter. Das ist der Saturn. Das ist der Steinbock-Saturn. Der Steinbock-Saturn ist der, wo noch am Stoff zu arbeiten ist, sondern der Durchgeistige unserer Welt im Allgemeinen gesprochen. Der Wassermann hat das aber schon mit seinem Saturn, der ist nämlich so veranlagt, dass ein anderer Saturn ist, der Vergeistigte, wo das Ich eben vergeistigt ist durch die Arbeit am Stoff. Also zum Hören kommen wir nur übers Niedere, und dann hat er noch den Uranus. Und der Uranus ist eine ganz andere Qualität als die höhere Oktav des Saturn. Und jetzt entsteht ein neuer Mensch, den es bisher nicht gab, der jetzt ernst genommen wird vom Ahriman und von den Asuras und was auch immer kommt. Denn jetzt ist der Mensch erst Geist. Bisher war der Mensch kein Ziel der Angriffe. Warum? Ich sage gerne, das Menschlein ist ja nur Vorspeise für einen Ahriman oder für einen Nutzer. Den nimmt er ja nicht ernst. Den nimmt er ja nicht ernst. Weil der Mensch, der war ja gar nichts.
Ein bitterer Geschmack, ja, muss immer bleiben.
Ja, weil,
nicht sehr süß.
Weil die Menschen... da hat mir fast Mitleid gehabt, als Ahriman, möchte ich sagen, oder sonst. Weil sie waren kaum verführbar, sie waren behütet von den Religionen, von den Sippen, Älteren und so weiter.
Schlafen.
Mhm. Wie?
Geschlafen?
Ja, die haben geschlafen. Genau, sie haben geschlafen und behütet. Das ist ja so wie beim Boxer, Schwergewichtsboxer mit 120 Kilo, sucht sie einen Sparringpartner, einen ordentlichen. Da gibt nicht einen 7-jährigen Kind einen Kinnhaken. Das würde ihm nichts geben, das würde er auch sicher nicht machen. Und so ist aber den geistigen Wesen, die wollen ja einen echten Gegner haben. Den haben sie aber an uns nicht noch. Aber dann haben sie ihn. Denn dann sagen die geistigen, weil jetzt gehen wir unser Visier runter, wie beim mittelalterlichen Kampf. Und jetzt Geist gegen Geist. Jetzt kann ich dich voll vernichten oder du mich umgekehrt, mir Parole bieten. Jetzt ist er ernsthafter Geist, ein Geisteskampf. Und der spielt sich eben im Menschen äußerlich auch ab. Natürlich, aber in erster Linie, natürlich, da ist er viel intensiver da drinnen. Und das Problem ist ja immer, dass alle Kämpfe da drinnen sind. Und wenn ihm der Teufel oder der Löwe knappert da drinnen, was macht jeder Mensch, wenn er ein Problem hat? Er kommt mit sich nicht zurande. Er nimmt das Problemchen und gibt es in die Außenwelt, implantiert es in der Außenwelt und schaut jetzt, wie der Löwe da herumläuft und herumwildert. Dann sagt er, ich habe das Problem los, es ist ein Objekt in der Außenwelt und ich schaue mal an, was der anrichtet. Ein Krieg zum Beispiel ist ja nichts anderes als das, was eben objektiviert wird, was aber da drinnen ist. Und in der Zeit jetzt, wo dann das Wasserzeitalter kommt, ist das eben anders. Da hat der Mensch diesen Löwen völlig beherrscht und jetzt ist er aber dadurch so stark, dass er den Löwen beherrscht hat, dass er eben jetzt mit den geistigen Mächten ringen kann. Und dann ist er erst der Ebenbürtiger. Und was aber dann entsteht, ist auf sich selbst gegründet ein göttliches Wesen. Also er geht der Deifikation, der Vergottung entgegen. Das ist dann aber erst in der Wassermann-Zeit also allmählich, das entwickelt sich natürlich nicht schlagartig, allmählich der Fall. Und was auch der Fall ist, weil der Wassermann hat zwei Linien. Und diese zwei Linien sind das zerstörerische Element, das ganz stark im Wassermann ist. Es gibt nämlich viele Leute halt, die ein bisschen so flunkern und die alles auflösen und zerstören wollen. Also das sind die meisten. Weil das erste ist halt einmal, ich will mich befreien und man weiß nicht, wie man es macht. Ist ja auch normal. Das wird dann also nicht mehr der Fall sein, weil diese Menschen so stark sind, dass es auch kein Ziel mehr gibt. Heute gibt es für jeden ein Ziel, ein Bankdirektor will mehr Kunden und der Sportler will schneller laufen und so weiter und Politiker will mehr Stimmen kriegen. Aber was dann der Fall ist, solche Ziele gibt es nicht mehr. Es gibt ein anderes Ziel, jeder will das Karma von denen auf sich nehmen, die es nicht mehr schaffen. Weil es gibt ja viele, die rausfallen. Die fallen ja raus aus der Entwicklung. Und nicht wenige. Wir müssen realistischerweise sagen, es wird wenig geben, die es schaffen, einmal. Und es wird viel mehr geben, die es nicht schaffen. Realistisch muss man das auch sehen. Aber gar nicht aus Mitleid. Wir dürfen gar nicht jetzt dann irgendwie da so das von der Warte sehen, sondern aus reiner geistiger Klarheit, weil es ein geistiges Gesetz ist, dass jemand, der bekommen hat, geben muss. Er muss wieder zurückgeben. Ja, Egoismus. Eigentlich aus.
Egoismus ist ja nichts Schlechtes in der Welt.
Ja, ja.
Ich habe gesagt, die höchste Form der Liebe.
Ja, ja. Nein, es ist ja richtig gesagt, du meinst das Ich eigentlich, dann ist es auch ganz richtig. Da hat jemand nicht mehr so kleinliche Ziele. Er will eine Spedition gründen und er will 250 Auto haben. Es soll seine sein und es soll größer sein. Das sind ja keine Ziele mehr. Das Ziel ist, jetzt geht es ums Ganze. Schaffe ich es, dass ich einen, der es nicht mehr schafft, mitnehme? Dann kommt erst das zum Tragen, Karma übernehmen. Das sind halt der Modeworte jetzt. Wer kann das Karma von einem anderen übernehmen? Das ist kindisch, kann ja niemand. Aber dann kann er es nämlich. Dann kann er es. Und dann wird er sagen, ich habe schon 5. Ich habe schon 10, ich habe schon 500. Dann wird sich das wie ein Skalp. Kann er sich dann... kann er sich... Und er kann sagen, ich habe es geschafft. Und ich also das ist real. Das kommt nämlich... Das ist die zweite Linie vom Wassermann. Die neue... Das, also diese tragende brüderliche Funktion. Und darum hat er auch zwei Linien. Das ist die, also der Wassermann hat zwei so. Und das sind aber diese Linien, magnetische und elektrische. Also eigentlich so. Das sind nicht mehr so.
Eine magnetisch und die andere...
Ja, zum Beispiel magnetisch und elektrisch, aber in dem Fall ist es diese Qualität. Der alte Saturn, der Uranus und das neue zerstören. Das uranische Zeit ist ein zerstörerisches, es zerstört ja alles Alte, weil der Mensch muss ja da aufbauen. Aber jetzt muss er aber schaffen. Und diese Verbindungen sind die neuen menschlichen Verbindungen, die eben auf der Brüderlichkeit, aber besser gesagt auf einer Seelensympathie beruhen. Also Seelensympathie, geistige Sympathie, Bauernverwandtschaft oder so. Also das ist die zweite Linie. Es sind zwei gegensätzliche Prinzipien, weil es ja das persische Zeitalter spiegelt. Also das Wassermann-Zeitalter wird das neue Verbindende sein, aber bei denen, mit denen man nicht blutsmäßig verwandt ist, aber durch politische Partei oder durch, was weiß ich, auch da, wo man eben ja durch äußere Verhältnisse hineingeboren ist, sondern wo man frei geistig entscheiden kann, zum Beispiel im positiven Sinne, wenn es so sein sollte, bei einer anthroposophischen Vereinigung oder ähnliches halt, wo man sich das Neue sucht, wo nichts Altes ist. Das ist das Wassermann-Zeitalter. Das ist also ein gewaltiges, das erste Mal, dass der Mensch Mensch ist. Aber es ist natürlich auch hart. Also romantisch darf man es auch nicht sehen, weil da geht es dann gar nicht. Dann ist der Mensch ein Geistwesen und dann wird er aber auch so angegriffen, weil dann ist es ja fair. Dann ist es ein Streit im geistigen Reich, dann ist es fair. Jetzt wäre es ja nicht fair, weil der Mensch kann es ja nicht wehren. Eigentlich nicht wirklich. Ja, und wir haben dann...
Wird der Mensch dann fragen, scheiden, wessen Karma er aufnimmt?
Welches
Karma?
Also natürlich, das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung. Er kann es ablehnen, er kann alles ablehnen, er braucht überhaupt nichts übernehmen. Wird er nicht machen, aber er könnte es. Und er kann das, was er will. Ja, sonst wäre er nicht frei. Und das ist ja ganz sicher. Das ist das Wesen des Wassermannartigen, ist ja die Freiheit, die Wassermannartige will frei sein und nicht beeinflusst werden und nichts mittragen, was der Betreffende nicht selber als richtig empfindet. Also der kann, das ist das Zeitalter der Freiheit. Und er braucht es auch nicht machen. Also dann sieht er auch, dass er sich vielleicht weniger entwickelt, wenn er das nicht macht und sagt, ich bin zufrieden, muss ich mir nicht. Aber im Allgemeinen wird das nicht sein, weil jemand, der das erreicht, wird diese geistigen Gesetze der spirituellen Ökonomie und dieses Karma übernehmen, der wird das ausfüllen, das will er ja. Das ist ja das Weltenziel. Zuerst nehmen, dann geben. Das wird ganz sicher passieren. Ich wollte nur ganz kurz von den astrologischen Grundlagen sagen, dann haben wir auch einen Blick in das Häusersystem geworfen. Es ist ja so, dass der Tierkreis vielleicht noch einmal zu verstehen ist. Im Prinzip ist es ja Kreuz. Und wir haben da draußen, müssen wir uns vorstellen, alle möglichen Planeten, alle möglichen Sterne und Sternsysteme und Milchstraßen, was auch immer, die sich ja auch bewegen in einer gewissen, das Ganze ist zum Beispiel unsere Milchstraße in die Richtung des Herkules. Und die können wir uns darüber einzeichnen. Dann nehmen wir eben ein kleines Band und das Band, das wir jetzt da haben, ist jedes Band, das eben die Sonne sieht, wenn sie eben auf ihrer Sonnenbahn da umgehen wir um die Sonne, die ist unsere Sonne, beziehungsweise die Erde um die Sonne in dem Fall, sonst könnten wir das ja nicht so sagen. Die Erde bewegt sich um die Sonne und schaut natürlich immer in die Richtung, und da sieht sie immer irgendwelche Sterne. Und diese Sterne, die sie auf ihrer Bahn begegnet, denen sie begegnet, das sind die, die dann zusammengefasst sind, hier sternlos, es sind ja keine Sterne einzeichnen, können wir auch einzeichnen, und werden dann bezeichnet als der Witter und Stier und so weiter. Also die sind eigentlich alle diese wichtigen Sterne und der Hintergrund von denen, das sind die Cherubin. Also da sind die ganz Großen und die Griechen nannten diesen Tierkreis Zoon und deshalb Zodiacus latinisiert, Zodiacus, Zodion und die Wesen Zoa. Also Zoa ist dasselbe wie die Cherubin. Und das haben wir da, wir haben die allerhöchsten Wesen, hat nichts mit Tieren zu tun. Wir wissen das aber trotzdem, manchmal denkt man so, naja, so ein Steinbock und so weiter. Also wir reden von den höchsten Wesen, die es überhaupt gibt, außer der Trinität. Die sind noch mit da. Das sind Ruhesterne, da spielt sich gar nichts ab durch die Sterne. Beeinflussen uns in keinster Weise, weil die ruhen. Haben schon eine Wirkung in der ganzen Geschichte, aber momentan haben sie keine für uns, sie bewegen sich ja nicht. Bewegen tun sich aber ihre Botschafter, denn da tun sich immer zwei zusammen und schicken einen Botschafter rein, der nun die Verbindung mit dem Stoff aufnimmt, nämlich die seelische. Jetzt kommt die seelische und das sind die Planeten. Seelisch tut sich was astral und die Planeten sind immer Gesandte dieser hohen Wesen.
2 tun sie zusammen bei Mars, also der Widder und der Skorpion sind von Mars regiert, vertreten Mars, vertreten die Angelegenheiten der beiden, und so geht es eben dann durch, beim Venus haben wir Stier und Waage, dann haben wir beim Merkur den Zwilling und die Jungfrau, immer ganz anders. Also der Zwilling-Merkur ist natürlich anders wie der Jungfrau-Merkur, weil das ist ein festes Zeichen, das andere ist ein Luftzeichen. Aber 2 sind immer die, also 2 tun sie zusammen, schicken einen Planeten rein und das ist das System.
Wenn man das verbindet?
Es ist ein ganz genaues System, ein sehr interessantes System. Denn es gibt, die wichtigsten Planeten sind der Mond und die Sonne, die regieren nur ein Zeichen. Der Mond, den Krebs, die Sonne, den Löwen. Alle anderen werden von 2, haben 2 Zeichen, für die sie zuständig sind. Eben der Mars, der ist der Chef vom Widder, wenn man so sagen, der Dispositor vom Widder und vom Skorpion. Hat gerade nicht diese Beziehung, die du jetzt meinst, dass der Trigon oder was rauskommt, hat aber schon was Verbindendes natürlich, aber in anderer Art. Also da haben wir den Widder und den Skorpion, da ist keine Opposition, da ist 150 Grad Werkwinkungs astronomisch, aber es ist eine andere Qualität, warum die Zeichen das haben. Und dann gibt es eben die anderen Planeten, die nicht zu unserem System gehören. Die haben wieder ganz andere, geht es um ganz was anderes. Die Planeten sind immer das Seelische, um es einfach zu sagen. Wenn wir vom Seelischen reden und von der Zeit reden, auch das sind immer die Planeten. Da gibt es keine Zeit. Das ist zeitlos. Und abgespiegelt ins Irdische haben wir die Häuser. Also es spiegelt sich diese Zwölfheit ab ins Irdische, aber nicht spiegelgleich, sondern je nachdem vom Geburtsort, das wird jetzt spezifiziert für den irdischen Menschen, kann ein Haus kleiner sein oder größer sein, es hängt dann vom Geburtsort und von der Geburtszeit ab. Also ob jemand geboren ist in Mitteleuropa oder im Norden und zu welcher Zeit. Aber das sind die 3 Elemente. Wenn wir sagen Körper, Seele, Geist, wenn wir den Menschen beschreiben, sagen wir ja doch im Allgemeinen, ja, Körper oder Stoff, Seele, Geist. Das heißt, Geist, die Planeten, Seele, und der Stoff spiegelt sich ab im Häusersystem, das ist ein Arbeitssystem, da muss der Mensch schuften, ganz egal in welchem System, in welchem Haus, ja, irgendwo gibt es immer was zum Schuften und zu bewältigen, und das ist aber ätherisch durchdringend. Denn wenn wir diese Trichotomie haben im Griechischen, dann ist es nicht der Stoff, sondern der Stoff im Ätherleib, sonst gäbe es ja gar nicht. Es kann sich seelisch ja mit dem Stoff nicht verbinden. Ne? Es kann sich nicht die Liebe verbinden mit dem Kieselstein. Der kann nicht sagen, ich liebe dich auch, der Kieselstein zur Liebe. Das geht nicht, er muss ätherisch durch. Er muss ja an, es ist immer ätherisch, es sind eigentlich 4 Wesensglieder. Aber wir vereinfachen es mit 3, was ja auch stimmt, ja. Aber der Stoff muss durchdrängt sein, ätherisch, weil sonst würde das nicht funktionieren, dass die seelische andocken kann. Es darf kein toter Stoff sein, er muss also belebt sein. Das ist das einfache System, was man da eigentlich sieht. Und ich möchte aber jetzt woanders noch kurz was sagen. Aber wenn zwischendurch eine Frage ist zu dem Aufbau, dann fragt es gleich, weil deshalb reden wir ja.
Also ganz streng logisch, auf einen Stein hat das System, das Planetensystem keine Wirkung.
Das Planetensystem prinzipiell und die ganzen Fiction auf überhaupt keine Wirkung auf den Menschen, weil es nämlich was gibt, die Trennung zwischen Moralgesetz und zwischen Naturgesetz. Das ist einmal das Erste. Also die ganzen Planeten haben eine sehr starke Wirkung auf uns, jeden Tag. Auch die Sonne. Die Sonne ist ja für uns auch ein Planet. Also wir können ja nicht leugnen, dass die Sonne keine Wirkung hat. Aber nicht im moralischen Sinne, ethischen Sinne, dass uns unser Leben, unser Karma irgendwie sich reinmischt. Das macht es nicht, weil die Naturgesetze sind getrennt worden im Laufe der Zeit von den Moralgesetzen oder von karmischen Gesetzen, haben aber trotzdem einen Einfluss auf unser Leben, aber nicht in der Weise, dass sie sich in so intime Sachen reinmischen, das tun sie nicht. Aber die Steine, du meinst die Stoffe, die tote Welt, was mit der los ist, meinst du, oder?
Ja.
Naja, wir haben schon gesagt, das Tote ist tot, hat aber auch ein Bewusstsein, ein sehr geringes Bewusstsein, das sehr hoch ist, auf das komme ich gleich zurück, in einem anderen Zusammenhang. Und eines ist bei den Steinen schon, dass die Steine eben auch alles aufzeichnen. aber mit dem geringsten möglichen Bewusstsein. Also wenn Sie zum Beispiel, wenn man jetzt hernimmt den Türkenschanzpark oder man nimmt her irgendein früheres Gutshaus am Land, so gab es da immer so Steine vorm Haus. Also bei Einfahrt gab es Steine, beim Türkenschanzpark sieht man so riesige Steine. Da gehen ja Leute vorbei, also nehmen wir mal ein Gutshaus, da geht jemand rein, geht jemand raus, es stirbt jemand, es kommt der Leichenzug, es heiratet jemand, alle sind lustig, es kommen Militär, also ein Krieg, die quartieren sie ein. Das nimmt der Stein alles auf. Was die reden, was die empfinden, aber er hat kein Bewusstsein, er kann es uns nicht sagen und wir können den Stein auch nicht rauslocken. Aber wenn wir so ein Bewusstsein so weit gehen könnten wie die Steine bis zur Kristallsphäre oder so, wenn wir das könnten, dann würden wir vom Stein auch was erfahren. Aber aufgezeichnet ist schon in einem Stein. Aber eben halt so, dass, wir haben ja schon öfters das gesagt bei den Vorträgen, je niedriger der Grad ist der Schöpfung, desto höher reicht das Bewusstsein. Aber desto dünner ist es. Also, aber die Planeten haben auf einen Kieselstein jetzt nicht irgendwie so einen Einfluss. Ich möchte aber auf das noch einmal zurückkommen. Also das Häusersystem, dann haben wir den Aszendent einmal gehabt.
Das hineinzuwerfen, wenn man nicht bei den Edelsteinen oder so, weil ja Metallfärbungen drinnen, sonst den Metall und auf die natürlich wieder die Planeten einen Einfluss
haben. Ja, man darf es auch nicht über bewerten, so schön die Edelsteine natürlich sind. Manche glauben, wenn sie jetzt einen großen Saphir haben oder was, der ändert das Leben oder ein Brillant, aber so ist es natürlich dann auch nicht. Aber es gibt ja die Edelsteine zum Heilen, gibt es ja auch. Aber man soll es nicht überbewerten, weil es ist ja doch, ein Stein ist halt, so schön auch ist, so schön auch sein kann. Also Rubin oder was ist sicher was Schönes, wenn jemand das gefällt, die rote Farbe zum Beispiel oder Opal, der schon stiert. Aber es ist nicht so, wie es früher auch noch stärker war, dass auch bei den Königen, die hatten ja auch das Planetensystem auf der Krone nicht, also die hatten ja 7 Kronenzacken oder 5 Kronenzacken, das waren ja die Planeten mit den schweren Steinen. Und da gab es schon die Magier, bei der magischen Schulung ist es schon früher auch so gewesen, dass das durchaus eine Bedeutung hat. Ja, also es ist nicht wirklich, ich glaube, von dem sollen wir uns ein bisschen verabschieden, weil der Mensch immer mehr selber das Ganze übernimmt. Und wir müssen unsere Kraft stärken. Und da wären wir immer noch angewiesen auf eine Prothese. Also wenn wir sagen, jetzt habe ich den Stein und der hilft mir und heute geht alles gut oder irgendwie, das wäre ein bisschen übertrieben. Ne?
Ja, aber die Menschen nehmen Goldstaub zu sich.
Das ist aber was anderes, ja, Goldstaub. Nein, weil der Goldstaub, Silberstaub, Kupferstaub, das ist sicher ein anderes Thema. Aber das ist doch... Das ist doch was anderes wie ein normaler Stein. Gold hat einen anderen Aufbau wie ein normaler Stein. Da sind ja Verunreinigungen drinnen. Und beim Gold ist das ja nicht so der Fall. Wird auch elektrolytisch hergestellt. Bei Kolloiden wird es elektrolytisch hergestellt. Ja. Gibt es ja auch zum Kaufen. Ich darf nur noch fertig sagen, also dann die Zeichen, da haben wir kurz einmal einen Blick drauf geworfen. Dann haben wir auch den Chiron gehabt. Ein wichtiger Planet, der uns etwas beschützt von den Uranus-Einflüssen, dass sie nicht zu brutal sind. Also der Chiron ist ein Filterer, ein Heiler, also ein ganz wichtiger Planet, aber es gibt insgesamt viele kleine Planeten, die sie da angesiedelt haben, außerhalb vom Saturn. Aber sie haben alle die Filterfunktion, weil der Saturn, den Uranus könnten wir nicht ertragen. Der hat ja Kräfte, der leidet. Ja, ich habe gesagt, letztens, ich sehe es auch immer so, der Uranus, die Leiden und Taten des Uranus. Er sieht die Menschen, die sind ja so hinterwälderisch, so schwerfällig. Was der Uranus möchte, ist eine ganz andere Menschheit. Das kann aber nicht, er wird alles zerstören, weil wir das Bewusstsein in uns nicht haben. Wir haben kein Nervensystem, das mit dem Uranus irgendwie was anfangen könnte. Jetzt wirkt das so, wie er im materialistischen Zeitalter eben für die Ochsen wirkt. Wir sind ja für ihn eigentlich quasi Ochsen. Ein Mobiltelefon, da freut sich jeder, wenn er draufdrückt und glaubt schon, er ist ein kleiner Herrgott oder was und so weiter. Also lauter primitive Sachen, die eigentlich primitivst sind. Aber so kann er nur wirken, weil das ist ja auch schon was Neues. Dass sie Menschen auf tausenden Kilometern verbinden können, rein vom Telefon, ist schon was Sensationelles. Aber das ist nicht, was der Uranus will. Das will er überhaupt nicht. Das ist alles nur neandertalerartig. Und
das kommt von Uranus.
Auch die politischen, ja, das ganz typisch uranisch. Die ganze Flugtechnik, dass es Flieger gibt, dass wir die Gravitationskräfte durchbrechen, praktisch der Erde ein Ohrfeigen geben. Das ist ja nichts anderes. Dass man sagt, du willst dich da wichtig machen, ich zeig dir, ich kann wegfliegen. Und das ist ja auch eine Beleidigung der Erde. Zum Beispiel ist uranisches Element, Uranus, der ganz andere Kräfte zur Verfügung, die dann freigespielt sind. Jetzt wirkt er halt doch so, wie es möglich ist für uns, dass man gerade halt so also vertragen, weil sonst wird man nicht vertragen. Wir wissen gar nicht, was da. Und er ist auch sehr zerstörerisch. Aber nicht dann, wenn jemand das innere Sinnesorgan nicht entwickeln kann, den Uranus aufzunehmen. Wenn er es schon hat, wenn sie jemand schult, zum Beispiel, wie wir, indem er immer auch sowas behandelt, dann kann ihm der Uranus ja nicht so angreifen, weil wir sind ja aufbereitet, dass wir auch was Uranisches aufnehmen. Wenn das nämlich jemand nicht ist, und die meisten beschäftigen sich ja nicht weiter, dann kommt er auch der Uranus, aber dann gibt es nur Zerstörung. Aber ordentlich, also Uranus, der löst alles auf. Und dieser ganz extremer, idiosynkratischer Planet, also da geht es immer nur ums Ich, und immer kleiner wird das Ich, immer mehr wird jemand in jeder Nuance zum Ich, aber deshalb muss er auf der anderen Seite auch wieder verbinden, ist klar, sonst würden ja lauter Egomanen herumlaufen, das ist auch nicht der Fall, weil es kann ja, aber zuerst muss der Mensch selber mal ein eigener Mensch sein, der gereinigt ist von der Tradition, von den Vorschriften, von den Geboten, von den Verboten, von den Richtlinien und so weiter, das muss er ja wegwischen einmal. Dann ist er selber, ja, zack.
Sind die Krankheiten wie Krebs jetzt zum Beispiel auch die Folge des Einflusses von Uranus?
Das würde jetzt nicht unbedingt so sagen. Ich glaube, der Krebs und so, das sind mehr die Einflüsse, die wirken durch die Zerstörung der Matrix des Ätherleibes. Und die sind der Einflüsse unserer Bauwerke, unserer Medizin und was so also eher und Mikrowellen und so Sachen, also die ganzen Mikrowellen, so. Also auch das HAP-Institut oder eben auch diese, selbst unsere Mobiltelefone und so, das ist eher, ich sage jetzt eher. Aber Krebs ist ja an sich was Positives für die heutige Menschheit, weil da ist ja auch so wie im Wirtschaftswachstum, es wächst. Aber sonst will man überall Wachstum haben, beim Bruttoinlandsprodukt, nur plötzlich nicht. Eigentlich ist das nicht ehrlich, man müsste den Krebs sagen, danke, da geht es von selber, ich brauche nichts tun, ich habe mehr BIP. Mehr Umsatz. Aber das will natürlich, das wäre ja wieder natürlich jetzt natürlich gesagt, blasphemisch gesagt, aber da sieht man, dass das nicht gesund ist. Also wenn Sie die Zellen von sich aus ohne Struktur vermehren, das ist nicht normal. Weil da fehlt die Matrix und das ist der Ätherleib. Der Ätherleib ist unsere Matrix, elektromagnetisch oder wie man das sagen will, eine Grundlage. Und da ist alles genauso aufgefächert wie in einer, weiß nicht, Festplatten oder wo. Und wenn sich das jetzt beliebig, ohne Sinn und ohne Aufgabe vermehrt, ja, dann ist es zerstörerisch. Hat aber mit Uranus jetzt so direkt, ich würde es nicht so mit Uranus in Verbindung bringen, sondern mit der Zerstörung unserer Ordnung vor allem durch das, was wir äußerlich sehen, auch der chaotische Lebensstil, die ganzen Geräusche und das Perverse überhaupt unserer Zeit, das ist also im weitesten Sinn gesagt, also die Wertordnung, die verfällt und die aber nicht ersetzt wird durch eine eigene zum Beispiel. Also der Krebs hängt zusammen mit der Zerstörung des Ätherleibes, ist glaube ich dort, und das hat wieder zur Folge das Seelische vorher, das kommt ja auch schon vorher, und das Geistige auch, weil das ist dann nicht stark genug, dass das Seelische kontrolliert oder strukturiert, das Seelische wiederum vagabundiert herum, und der Ätherleib, da löst sich dann die Ordnung. Der Ätherleib ist ein Abbild auch des Kosmos, also ein ätherisches, ist ein Abbild der kosmischen Gesetze. Wenn das zerstört wird, dass jeder schläft, einmal so und einmal so, also einmal in der Nacht, einmal untertags, das ist auch nicht so einfach alles. Also das ist auch nicht gesund zum Beispiel. Man kann natürlich vieles überstehen, aber wenn sie das häuft eben und wenig eigener Geist drinnen ist, der das irgendwie überwacht und der fertig, dann löst sie das auf. Also mit Uranus hat es eigentlich nicht unbedingt sowas zu tun. Der Uranus ist zwar auflösend, aber damit meint er Altes, Gegebenes, Überkommenes, Gewordenes, Gewohntes, was aber weghört. Das ist eigentlich...
Das andere ist ein Wuchern,
ja. Also... Das eine ist eine kreative Geistigkeit, die aber brutal mit anderem abfährt, und das andere ist eigentlich ein Wuchern desselben. Es unterliegt auch dem Mondenprinzip. Das Mondenprinzip, das Krebsprinzip, auch bei den einfachen Tierchen, Zelle, Zelle, da ist ja keine Individualität drinnen. Und es schaut alles gleich aus. Ist eigentlich ein altes Prinzip. Eigentlich ein Prinzip, das ganz was alte, vom Mond, ja, vom Mond kommt. Ist ein typisches Mondprinzip. Also, ja, ich möchte nur das immer ein bisschen so, dass wir uns erinnern. Und wir haben dann auch über die Mondnoten noch gesprochen, der auch ein sehr wichtiges Element ist. Ja, ich möchte jetzt nur eines, weil das wollte ich noch sagen, nämlich die menschliche Gestalt als Ausdruck des Ich. Das ist die Überschrift, die ich mir da vorbereitet habe, weil wir kommen auf da noch einmal was zu. Und zwar, wie kommt es eigentlich zu dieser Gestalt, also zu dieser zwölfgliedrigen Gestalt? Dann, welchen Einfluss haben die Planeten, ihre Bewegungseinflüsse in den Organen und das große Geheimnis, von dem Rudolf Steiner spricht, das Mysterium Magnum, der eigentliche Mensch, der 3x7 Glieder hat, 21 Glieder hat, also der Mensch hat 21 Glieder. Wo findet man die aber? Ja, ich möchte es ganz kurz durchgehen. Ja, wir haben noch Zeit. So, ist ein bisschen auffälliger, aber kann man auch einfacher machen. Also wenn man vom Menschen selber ausgeht, die griechische Bezeichnung heißt, der in den Höhen seinen Ursprung Suchende, der nach oben Blickende, der seine eigene Gründe nur in den Höhen des Lebens Findende, also Anthropos. Das heißt Anthropos. Und die Frage ist, wie erkennt der Mensch jetzt diese ganzen Geheimnisse, die er selber darstellt, nämlich seinen eigenen Tempel, die Tempelgeheimnisse. Denn der Leib ist ja der Tempel, das heißt ja auch der Christus, er baut in 3 Tagen wieder den Tempel auf und normalerweise verbindet man das eben mit einem äußeren Tempel, weil man ja nicht gewohnt ist, den anders zu kennen, aber es ist ja der Körper gemeint, den er dann wieder aufbaut. Ja, ich werde das ein bisschen kürzen. Also bei der Zergliederung der menschlichen Gestalt, vielleicht zuerst einmal, haben wir diese zwölf Gliederung. Vorweg gesagt, wie kommt überhaupt die Zwölfgliederung zustande? Sie kommt so zustande, dass ganz am Anfang am Saturn schon, also bei der Saturnentwicklung, sich der Saturn durch äußere Anregung schon einmal gedreht hat und er dreht sich also schon herum um diese ganzen Tierkreiswesen und die arbeiten in 12-facher Art an ihm und so gibt es Gestaltspuren, die bleiben
am alten Saturn
gehen zur Sonne rüber und so weiter. Das ist, geht ganz zurück immer. Also bei allem finden wir immer beim Saturn, das ist alles drinnen. Also da geht es einmal schon los. Zuerst einmal, der Mensch ist ein aufgerichtetes Wesen, der sich selber aufrichtet und zwar während des ganzen Lebens. Er richtet sich nicht einmal auf und steht dann da, sondern er muss sich jeden Tag neu aufrichten, geistig. Anders geht es nicht. Er muss an sich jeden Tag arbeiten, dass er immer mehr sich geistig also wegzieht und selber sich eine Struktur gibt. Das ist einmal das Erste, die Aufrechtheit, der Mensch als erhobenes, nach oben blickendes Wesen. Das Zweite ist, dass wenn man den Oberkopfteil nimmt, kommt ja das Nächste, was dem Witter entsprechen würde im Übrigen auch, kommt ja als Nächstes die Sprachorgane, also die Tonbildung, die in der, also beim Hals, also der Kehlkopf, der ist ja in der Halsgegend angesiedelt, wo aber eine Entwicklung ist vom Herzen zum Kehlkopf, also von unten nach oben, die Luft strömt von unten und will auch nach oben aufsteigen. Also es geht alles nach oben, das Luftige entwickelt sich nach oben. Es gibt nämlich dann was anderes, was gerade dem entgegengeht. Also das Erste ist einmal die Aufrechtheit.
Das Wasser
in den Füßen. Ja, aber überhaupt die Glieder. Also wir haben zuerst einmal die Aufrechtheit des Menschen, das ist auch das, was das Witterprinzip ist, das ist aber geistiges Witterprinzip. Wir haben dann die Sprache und die Sprechorgane, den Kehlkopf entspricht dem Stier, aber von den Planeten her steht dort auch immer der Mars. Der Mars steht deshalb dort, weil eigentlich das Stier untypisch ist, sondern das ist das Skorpionische, weil das in vielen, vielen langen Zeiten, vorangegangenen Zeiten, platonischen Jahren eben das Skorpionische diese Tod, dieses Tod, dieses Todprinzip oder Prinzip des Todes, also der Kelkopf ist ja was ganz Hartes, dort dem Stier eingemeißelt hat und umgekehrt das Stierprinzip dem Skorpion die Geschlechtsorgane. Diese Geschlechtsorgane gehören zum Skorpion ja überhaupt nicht, der ist ja völlig impotent sozusagen, der Skorpion, der hat ja nichts unten und der Stier hat da oben nichts, also das ist ja ganz im Stoff, im Unterleib. Das ist die gegenseitige Arbeit und dadurch ist entstanden. Man könnte also da, man könnte also da überall, auch wenn da jetzt steht, Sprachorgane Stier, könnte man ein Maß dazu machen, weil es kommt vom Skorpion. Und umgekehrt natürlich auch, man könnte beim Skorpion dort die Venus dazu machen, bei den Geschlechtsorganen. Das ist gegenseitige Arbeit, die Zeichen machen. Ja, das nächste ganz Wichtige bei Menschen, die Symmetrie. Der Mensch ist symmetrisch, wir sehen es auch außen, der Kopf ist symmetrisch, wir haben zwei Augen, also wir könnten ja auch sieben haben oder sonst was, wir haben zwei. Wir haben also zwei Nasenlöcher, die ganz wichtig sind im Indischen, bei der Atmung ist es ja das hier sehr stark in Betrieben. Und wir haben vor allem zwei Hände. Also jetzt geht es vom Kopf zum Hals und die Fortsetzung vom Kopf, die Hände sind die Fortsetzung vom Kopf. Also aus dem Kopf spricht es in die Hände hinein. Ist ganz eng mit dem Kopf, mit dem Kopfgehirn verbunden. Wir werden sehen. Ja, umgekehrt, genau. Umgekehrt auch. Weil die Hände bei uns sind ja frei und das ätherische Stoß bleibt hier bicken sozusagen, geht nicht weiter und deshalb sind wir frei beim Künstlerischen zu gestalten. Wären wir so wie die Tiere vorhin auch drauf, dann würden wir wird durch uns durchgehen, über das horizontale Rückenmark, der Ätherorganismus und die Erdastralität. Das wir werden angebunden an die Erde. Hinten geht es durch die Beine rein, dann geht es durchs Rücken, also durch die parallele, durchs parallele Rückenmark und vorne, wir werden also nicht frei. Frei werden wir nur in dem Moment, wo wir uns aufrichten, weil da sind wir da befreit von der Notwendigkeit, dass wir den Kreislauf durchbrechen. Wir werden also Sklaven, wenn wir das nicht werden. Also umgekehrt ist es genauso, genau. Ja,
aber durch die Tastaturen sind wir wieder angebunden. Durch die Tastaturen, durch die Computer.
Computer. Ja, das ist aber eine Variationsmöglichkeit, die wir akzeptieren. Wir müssen es nicht akzeptieren, wir sind aber so vielseitig, dass wir auch sowas Totes auch akzeptieren können. Weil wir alles können. Wir können also Kalligrafie betreiben, wir können Nasen bohren und wir können auch den Computer also bedienen. Also Symmetrie ist das nächste, ganz ein wichtiges Element des Menschen, die Symmetrie. Durch die Symmetrie ordnen wir uns auch im Raum selber ein und haben eine gewisse Gleichgewichtslage. Ist auch wieder verständlich, dass das durch die Symmetrie ist. Das ist also jetzt das Zwillingsprinzip. Ein wichtiges Prinzip im Menschen, das Zwillingsprinzip 2. Also Symmetrie hat immer zu tun mit zwei und mit einer Harmonie, die nur entsteht aus der Gespaltenheit. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber in der Gestaltpsychologie, die für die Werbewirtschaft wichtig ist, hat man untersucht, ganz große Untersuchungen, was der Mensch als schön empfindet. Und nun gibt es ja den Spruch, über Schönheit lässt sich nicht streiten, weil jeder hat einen anderen Schönheitsbegriff, dem ist aber überhaupt nicht so. Das Gegenteil kommt nämlich daraus. Bei der Untersuchung hat er so tausende Testpersonen gehabt, verschiedenster Art und so weiter, und man hat es ihnen jetzt Fotos vorgelegt. Von Gesichtern. Und es kam raus, es wurde im Computer dann wieder analysiert, ganz klar, was jemand das schön empfindet, ganz überragend, haben alle dasselbe gesagt, Kinder, Alte, Mexikaner und Amerikaner. Und es hat man analysiert, was ist das Schöne dran? Es ist die Symmetrie. Ein Kopf wird schön empfunden, wenn er symmetrisch ist. Ganz egal, ob der schwarze hat oder blonde oder also symmetrisch muss er sein. Und das höchste Form, das ist auch interessant, wenn jemand eine Abweichung hat von der Symmetrie, also was asymmetrisches, so wie die Cindy Crawford oder so mit so einem kleinen Wimmel da, dann hat er betrachtet, dass es als allerschönstes Gesicht empfunden, weil er nämlich im Gedanken das herübertransportiert hat. Er hat diese Abweichung herübertransportiert und hat zwei Wimmel hergemacht. Und diese aktive Tätigkeit, die kreative Tätigkeit des Besuchers, die hat ihm so gefreut, wenn er selber kreativ war. Dass er das Gesicht ist, das Schönste. Das ist nämlich interessant. Also Symmetrie heißt immer Schönheit, weil es hängt mit Harmonie zusammen. Harmonie heißt wieder Kosmos. Kosmos heißt ja schön, harmonisch. Also jetzt einmal im gewissen Sinne kann jemand sehr ausdrucksstark sein, den man viel schöner empfindet. Das ist jetzt wieder was anderes. Aber im Allgemeinen Schönheit heißt harmonisch. Harmonisch und Harmonie heißt Symmetrie. Ist auch verständlich. Es geht also vom Zwilling jetzt weiter in die Innerlichkeit. Also da sind wir jetzt einmal da, zwei Hände. Es ist so alles sehr einfach, aber es wird dann viel komplizierter bei den drei Menschen. Die Symmetrie sind also jetzt die zwei Hände einmal. Das geht dann weiter zur Innerlichkeit, das sind also die Organe. Und dieser innere Mensch ist deshalb so innerlich, weil er geschützt werden muss bei seiner ganzen Organtätigkeit von der Außenwelt. Also spielt sich alles innen und ab, wir sehen also nichts, außer die Verbundenheit mit der Außenwelt durch den Luftstrom. Aber sonst sehen wir eigentlich von dem Ganzen nichts. Und das wäre also jetzt vor allem auch der Krebs, den man auch nennt den Brustpanzer. Und dann kommen wir mal zum Löwen, und da sind wir jetzt bei der Blutzirkulation. Das ganz Wichtige ist, der Mensch ist jetzt ganz autonom, das Blut zirkuliert von selber, es bedarf nur der Nahrung, und das ist eben der Sauerstoff. Das ist die wichtigste Nahrung, nicht das Schnitzel oder das Mineralwasser, sondern der Sauerstoff. Der kommt also wieder durch die Atmung, also wieder durch die Lunge, also wieder durch ein Zwillingshaftes. Die Lunge ist ja auch Zwillingshaftes, zwei Lungen, und geht dann ins Blut. Und dort sind wir jetzt wieder beim Mars. Denn die roten Blutkörperchen, das ist ja Eisen. Also wenn wir kämpfen wollen, ich zum Beispiel, das hängt immer mit dem Eisen zusammen. Wir brauchen Maßkräfte, das Kämpferische. Wenn wir keine Maßkräfte haben, gibt es keinen Kampf. Also das wird sich ja nicht ausgehen ohne Maß. Aber nicht der Primitiv jetzt, darf man sich ja nicht primitiv vorstellen, sondern das heißt Ich-Kräfte. Und dort ist eben die Blutzirkulation in der Mitte, wo der Löwe ist. Also das Löwenartige ist, es geht dann weiter bis zur Jungfrau. Also wir haben Lunge, Herz, die müssen nur von außen auch, es hängt mit der Außenwelt noch zusammen. Das eigentlich Innere sind dann die inneren Organe, Milz, Leber, Bauchspeicheldrüsen, Galle. Und
Leber sind aber zwar eines rechts,
ja.
Sie haben aber keine Zwillinge.
Nein, die Zwillinge sind vorbei noch den Händen.
Ach so.
Ja, also noch den Händen.
Ja, ich meine, es gibt auf die Nieren zum Beispiel.
Der Mensch hat viel Zwillingshaftes an sich. Also auch bei den Nieren, da gibt es auch zwei Nieren. Aber das Zwillingshafte im körperlichen Aufbau von den Gliedern her ist jetzt einmal der obere Mensch, so wie wir ihn da sehen. Weil das ist richtig, das ist auch zwillingshaft, ist aber nicht Priorität. Die Priorität beim inneren Mensch ist die Tatsache, dass ein innerer, autonomer, abgeschlossener Mensch ist, der also einen Blutkreislauf hat, da kommt das ins Spiel. Dass er nebenbei die Nieren noch symmetrisch sind, ist auch. Genau, weil das Symmetrische
spiegelt sich ein bisschen das obere wieder.
Ja, ich komme gleich dazu. Genau, spiegelt sich das obere, komme gleich dazu. Symmetrisch ist immer überall drinnen und sehr oft drinnen. Das stimmt. Weil der Mensch selber, wenn du da sitzt, zwei Beine, zwei Unterschenkel, zwei Knie, zwei Oberschenkel, ist symmetrisch. Zwei Augen. Aber es gibt ja innerhalb dessen auch wieder Gewichtung. Wo nicht das Symmetrische das Erste ist in der Brille, sondern zum Beispiel der innere Mensch mit den Drüsen. Also mit der Drüsentätigkeit zum Beispiel. Das wäre die Jungfrau. Ich will jetzt gar nicht länger auf die Jungfrau eingehen, aber es gibt also dann eine Grenze.
Der Magen
und die Gedärme und ja, die inneren Organe überhaupt. Das ist das Jungfrauartige. Kommt dann noch einmal beim Goethe auf die Jungfrau und sagt noch was auch mit den Organen zusammenhängt. Also es gibt eine Grenze, wo das Innere des Menschen wieder nach außen geht, und das ist also gerade bei der Waage. Waage ist eben in der Mitte, also da ist jetzt eine Grenze und das spiegelt sich nach unten. Wir haben dann nur noch zwei, wir haben dann die Reproduktionsorgane, also das sind Organe, die sowohl nach außen operativ arbeiten beim männlichen, sondern Instrumentencharakter, es geht von außen hinein, und das weibliche hat eine Höhle im Inneren. Also das eine ist implosiv, will was reinkriegen, und der andere will was reinstecken sozusagen. Er hat was zum Herstecken und das ergänzt sie. Also das heißt, wir haben einen inneren Menschen, der mehr ansaugend empfänglich ist, und wir haben einen äußeren Menschen mit einer Reproduktionsorgane, der nach außen hin tätig sein will. Rein von der Konstruktion der Geschlechtsorgane ist es ja so. Es sind zwei verschiedene Konstruktionselemente. Wir haben die Oberschenkel, die trennen im Winkel und können sie anpassen in irdischen Verhältnissen. Wir haben die Knie, das ist eine gewisse Gleichgewichtslage. Wir haben die Unterschenkel, die gehören schon zu den Füßen. Und wir haben die Füße, die also ganz auf den Boden ausgerichtet sind. Das haben wir auch geschaut. Die Füße sind eigentlich was ganz Wichtiges, weil da sind wir erst Mensch. Bevor wir nicht mit den Füßen am Boden stehen, sind wir nicht Mensch, das ist immer was anderes, aber kein Mensch, kein irdischer Mensch, so wie es gedacht ist. Weil da kommt jetzt, da steht zuerst die Frage, ob wir uns überhaupt bewegen können auf der Welt, wie wir uns bewegen können und ob wir die Gleichgewichtslage schaffen. Und die Füße sind ein ganz ein großes Kunstwerk, weil es.
Die Verbindung zur Erde.
Genau, die Verbindung zur Erde. Dass die Verbindung eine gute ist, dass wir würdig schreiten wie die Griechen, die eben so abgerollt sind, weil wir noch einmal, wir haben das ja auch schon öfters gesagt, die drei Seelenelemente denken, fühlen, wohl in den Füßen wieder drinnen haben. Vorne denken wir, bei den Zehen, das ist ganz was Feines, wo man noch so fühlen. Hinten, da ist also praktisch der Anschub, da ist also das Willenselement, wie bei den Militärparaden. Da wird er nicht so wie beim Balletttanz herum, sondern da marschiert man von hinten, Wille. Und in der Mitte ist eben das Himmelsgewölbe, Fühlen und so weiter. Das haben wir wieder in den Füßen drinnen. Also ganz, ein reines Wunderwerk. Planeten bewegen, ganz kurz noch, bevor wir zum gleichen Menschen kommen, da wird es interessant. Diese Bewegungen der Planeten lassen sich nicht konstruieren von den äußeren Gliedern. Also der Mensch wird nicht abgeleitet von den äußeren Gliedern. Das ist der innere Mensch, der verborgene, der geheime Mensch. Der innere Mensch ist uns nicht bekannt, wir kennen unseren inneren Mensch nicht. Das ist ein großes Geheimnis, der äußere, der ist leicht also ablesbar, rein von den Gliedern her, von der Zusammensetzung, die auch eine wirkliche Zusammensetzung ist, die eigentlich auch konstruiert ist. Es ist so, schaut so aus, wie wenn das ein Guss wäre, ist aber nicht, fällt gleich auseinander. Wenn der Mensch in die geistige Welt eintritt, fällt das alles auseinander gleich. Ist kein Guss.
Was hast du vorher unter innerer Mensch gemeint?
Der innere Mensch, der meine ich. Nein, rein anatomisch, der innere Mensch. Anatomisch der innere Mensch. Alles, was wir an Drüsentätigkeit haben, am Magen haben, was wir nicht sehen, das sehen wir ja alles nicht. Müssten wir ja umstülpen. Und dieser innere Mensch, der wird angetrieben jetzt durch die Bewegungsabläufe. Der erste Mensch aus den Gliedern ist starr, Kopf, Hals, die Glieder sind einmal da. Die stammen von den Fixsternen. Drum starr. Aber das Bewegungshafte kann ja nur von einem Element stammen, das sich selber bewegt. Und das sind die Planeten. Wir haben jetzt die Planetenkräfte. Wir haben 12 von diesen hohen Wesen, also diese Cherubim, und wir haben 7 Planeten. Und deshalb haben wir einen Aufbau, der 12 ist, von den Gliedern her, vom Kopf bis zu den Füßen. Wir haben aber gleichzeitig einen 7-fachen planetarischen Bewegungsablauf. Und dieser Bewegungsablauf, ich will das rasch machen, ist einmal die Aufrechtbewegung. Der Mensch ist also aufgerichtet und richtet sich eben ständig immer wieder nach. Dann haben wir die Denkbewegung und die Sprechbewegung. Also das Erste, die Aufgerichtetheit, hängt in dem Fall, es sind ja Planeten, der höchste Planet ist der Saturn. Der ist der weiseste und der wichtigste und der ist auch der, der uns aufrichtet. Also das ist der Ich-Planet. Deshalb die Aufrichtung vom Planetarischen gesehen ist der Saturn. Er ist der äußerste Planet und verbindet auch unser System mit anderen Planetensystemen. Das nächste ist die Denkbewegung. Jetzt sind wir schon beim nächsten Planeten. Das ist der Jupiter. Denken hängt mit dem Jupiter zusammen. Das ist eine typische Jupiter-Qualität. Also die Denkbewegung entspricht dem Jupiter gleichzeitig mit der Sprechbewegung. Denken und Sprechen geht über. Man könnte auch zuerst Sprechen sagen und dann Denken oder Denken und Sprechen. Also wir denken und wir sprechen. Und wir sprechen so, wie wir denken. Und wir denken so, wie wir sprechen, könnte man auch sagen. Es gehört auf alle Fälle zusammen. Zuerst kommt das Denken und umgekehrt.
Aber ich greife dann ein und man sagt dann etwas anderes, als man denkt.
Ja. Ja. Das wäre eine große Leistung. Das wäre eine große Leistung, wenn das passiert.
Das ist nicht ständig.
Ja, aber leider, es gibt so viel vorgefertigte Hülsen, dass man eigentlich nur eine Hülse entlastet, eine Worthülse, und gar nicht selber das ausarbeitet. Das ist das Richtige natürlich. Das ist das Richtige. Da müssen wir auch in der Anthroposophie, ist das ja ganz großartig durch Rudolf Steiner gegeben, wie plastisch er immer spricht. Nicht so wie gewohnt, wie man gewohnt ist zu sprechen, sondern ein bisschen bewusst, er macht es ja bewusst, dass man angeregt wird, ist ja Anstoß, nichts anderes wie ein gesteigertes Bewusstsein, das erzeugt werden soll. Also die Sprechbewegung, die hängt zusammen jetzt mit dem Mars. Planetenprinzip Mars, das haben wir gesagt, dass es geht, ist eigentlich sehr einfach. Aufrechtbewegung geht von oben aus vom Saturn. Das Denken ist das nächste, ist der Jupiter. Das nächste ist der Mars, weil wir da eben gesagt haben, das ist der Kehlkopf, der eigentlich vom Skorpion kommt. Dort haben wir eine Hinordnung zur Tonbildung und eine Hinordnung der gesamten Glieder zur Tonbildung. Also es geht bei Menschen alles zur Sprache. Die Sprache ist irgendwie doch das Höchste, kann man sagen. Ja. Weil das sind eine Logoskräfte, da wird auch Neues erzeugt. Substanziell Neues geschaffen, Geistiges. Ja, sonst durch den Magen wird es nicht geschaffen. Nicht? Also könnte man nicht sagen. Aber durch den Logos, durch das Sprechen in Formen. Also nicht durch jede beliebige Sprache. Das ist das Nächste.
Das Denken und Denkformen.
Ist dasselbe. Ist ein Denkformen. Es sind ätherische Formen, Klangformen. Das Denken ist dasselbe wie die Formen in der Natur. Also vom Prinzip her. Eine Metamorphose bei der Pflanze ist dasselbe ätherische, in dem lebt dasselbe ätherische Gestaltungsprinzip, wie wenn wir einen Begriff bilden, oder viel besser einen Laut bilden. Keinen Begriff. Ist dasselbe Prinzip.
Du meinst jetzt, wir bilden durchs Denken auch eine Lautform, eine ausgesprochene?
Nicht nur unbedingt durchs Denken, sondern durch Sprechen selber.
Durch Sprechen selber. Ja, die Formen, die kann man ja sogar sichtbar machen.
Durch Sprechen selber.
Also der
Atem, ja. Weniger durch den Geist, durch die Überlegung. Das ist dann schon künstlich vielleicht, sondern einfach, dass der Mensch spricht oder was liest, wenn ein Text noch nicht denkt und es einmal die Laute spricht.
Aber wenn ein Mensch nicht sprechen kann, dann kann ihm ja das nicht genommen sein.
Ja, dann hat er diese Logoskräfte auch, er hat es im Inneren. Er hat es im Inneren. Das gibt es im Inneren auch.
Ist sie auch da?
Da ist sie schon. Da sind sie schon. Also, aber geformt werden sie durch die Sprache zum Beispiel. Naja, der Mensch.
Zum Beispiel, wenn wir das Denken jetzt Rixa machen, dann ist es ein rein ätherischer Vorgang. Wenn wir sprechen, Rixa machen, dann wird es zumindest der Luft eingeprägt. Auch. Das ist nur.
Mhm. Also es ist mehr.
Sozusagen, es greift mehr.
Mhm.
Mehr
es greift mehr ein, ja. Ja. Ja, es greift mehr ein, völlig.
Aber das Prinzip, wenn ich etwas reduziere, wird das andere stärker, muss ja da auch gelten.
Also du meinst, wenn jemand etwas nicht hat, zum Beispiel
ein Sinn, ausgesprochenes
ja.
Wort, ja, das,
ja, das gibt ja,
auch,
das stimmt,
ja,
das stimmt,
konkret,
ja. Das stimmt, also das
ja,
würde auch,
ja, nein, da das stimmt. Ja, so, also zum Beispiel glaubst, wenn man Gedanken formuliert, also namentlich, wenn es um Geisteswissenschaftliches insbesondere geht, je früher man anfängt zu sprechen, desto schlechter ist es. Also oft muss man einmal Jahre warten, nichts zu sagen, aber weil man schon irgendwie eine Idee hat, in welche Richtung das geht. Aber zur Reife kommt es erst wenn ich es
ja.
Eine Zeit nicht ausspreche.
Ja, das ist richtig. Das sagt ja Rudolf Steiner öfters, was passiert oder wie kann man den Schulungsweg intensivieren, indem man es nicht ausspricht,
ja.
Indem man die Klangkräfte zurückhält. Bewusst zurückhält. Nicht nur, weil man es nicht sprechen kann, sondern weil man es bewusst zurückhält.
Ich meine, das ist.
Wenn man es nacherlebt, innerlich.
Man kann es sogar noch steigern. Also, wenn ich schaue, wenn man starke Steigerungen jetzt gestern gehabt haben, ich kann es noch steigern, wenn ich die Sprachbewegung jetzt steigere, dann komme ich zur Arrhythmie. Also, wenn ich die ganze Bewegung jetzt nicht nur mit dem Kehlkopf sozusagen und den Sprachapparaten da ausführe, sondern wenn ich es in den ganzen Körper leben lasse, dann komme ich zur Arrhythmie, dann ist sie ganz groß.
Das ist dann voll ausgelebt.
Dann ist es voll ausgelebt, aber jetzt ist deutlich zu bemerken, wenn ich diese Bewegung reduziere und eigentlich fast wegnehme, das heißt zum Beispiel ein ernstes Gedicht dann fast ruhig stehend rezitieren, nicht jetzt gestikulieren will, dann wird die Formung der Sprache viel stärker. Und jetzt ist es, wenn ich die Sprache zurücknehme, als nächstes, dann wird die Formung des Gedankens stärker.
Es arbeitet drin.
Ja. Es arbeitet ja. Drin. Es ist ein Weg der Verinnerlichung.
Ja. Ist eigentlich aber auch ein wichtiger Hinweis auf die ganze Kunst, je mehr naturalistischer und expressionistischer ist, desto weniger ist sie geistig.
Ja.
Ich glaube, da habe ich ja schon alles
herumgewackelt.
Aber, auch bei so Schauspielrollen, denke ich mal, bei so typischen, sage ich, wie Ariman, also jetzt unabhängig von mir, hat das nichts zu tun. Ja. Lucifer, da ist es auch sicher der richtige Weg, wenig jetzt äußerlich, damit weiß Gott, welche Sachen, sondern es kann nur mehr in der Sprache liegen. Es, ich denke mir das. Weil bei mir, was soll. Weil ich wollte eigentlich auch, ich wollte auch immer Hütterl oder was haben. Ja. Aber ich sehe jetzt, dass das ganz ein Blödsinn ist. Das ist eine falsche Richtung.
Ja.
Die Richtung ist weniger, aber in der Sprache.
Ja.
Weil so kaschierst du ja das Ganze durchs Aussehen schon. Ne?
Ich meine, vor 100 Jahren hat man das noch sehr stark gebraucht. Also diese Hilfe mit den Kostümen, weiß Gott was, dass das sehr stark
unterschreibt.
Ja.
Aber die Kunst ist heute,
ja, reduzieren.
Nichts auszudrücken. Ja.
Das ist eigentlich,
es muss Leben in der Sprache, es muss Leben in der sparsamen, sehr reduzierten Gestik. Ja.
Die wirkt dann umso stärker.
Ja. Und bei jedem Schauspiel ist es. Oft ist es ein Augenaufschlag oder ein Blick oder eine kleine, oder nur ein Atmen vielleicht, wo man früher so viel was Großes gemacht hat.
Ja, also um das vielleicht noch fertig zu machen, wir haben da noch die Drüsen und die Gefäßbewegung, also die innere Beweglichkeit des Menschen, den Organen. Und als letztes, das ist also eine typische Venustätigkeit, als letztes dann die Revolutionsbewegung, da wird der ganze Mensch abgesondert, ein ganzer Mensch abgesondert. Also eine Drüsentätigkeit, eine Safttätigkeit, wo der ganze Mensch abgesondert wird letztlich. Also das ist das Letzte.
Abgesondert.
Ein ganzer Mensch wird abgesondert. Ja.
Im
Sinne der Reduktion. Nicht, dass jetzt
Wesen hervorbringen,
genau.
ein gleichartiges
Wesen. Sondern
sozusagen ein ganzer Mensch.
Ein ganzer Mensch, genau. Also das ist die Planetenbewegung. Also das ist jetzt eine Bewegung. Weil im Inneren ist ja alles beweglich. Da rotiert es ja. Die Glieder, die 12, sind nicht beweglich. Man kann sie natürlich bewegen, aber das sind jetzt Glieder. Genau, aber das Innere, das ist immer beweglich. Das Blut muss ständig pulsieren. Wir müssen ständig atmen. Die Drüsen müssen funktionieren, sonst wäre es nicht möglich. Da haben wir also jetzt die Planeten. Wir haben den Saturn, den Jupiter, den Mars. Wir haben die Sonne mit dem Löwen. Wir haben den Merkur beim Atmung. Habe ich übersprungen. Wir haben die Venus bei den Drüsen und am Schluss dann haben wir den Mond mit der Reproduktionsbewegung. Also wir haben zwei verschiedene Sachen im Menschen. Die Planeten, wie wirken sie? Sie wirken auf den inneren Menschen, sie wirken eben auf, schon einmal oben, auf der aufrichtigen Kraft, auf der Sprachkraft, sie wirken dann beim Herz mit dem Blutkreislauf, sie wirken mit der Atmung und Blut gehören zusammen, sie wirken im Inneren, beim ganzen Drüsensystem und sie wirken dann am Schluss mit der Reproduktion, wo also über die Säfteabsonderung eigentlich der Mensch sich selber weiter pflanzt oder so fortpflanzt.
Ist sogar auch der Mond bei der Reproduktion?
Ja, der Mond hängt immer mit den Geburtskräften zusammen. Denn der Mond, das ist ein kompliziertes Geheimnis mit dem Mond. Ich habe das am Anfang schon einmal gesagt, bei der Geburt, das ist nämlich so, was der Mond eigentlich macht, ist, er erheischt kosmisch gesehen ein Extrakt, also in dem Fall ist es der Mensch, der runterkommt, der zodiakale Mensch, noch nicht mit Ich begabt, den nimmt er, diesen kleinen Keim, und jetzt macht er dasselbe wie beim Strudel. Strudel, Kasserolle, gell? Strudel, er gibt in die Mitte vom Strudel ein und wickelt sich herum. Der Mond. Er wickelt sich ein, er stülpt sich um, er stülpt Kosmisches um. Also der Kosmos ist rund. Wenn wir jetzt unseren Kreis verstehen, und wenn ich den Kreis jetzt aufmache und ich stülpe was hinein, lege ich mich so drüber. Und das macht der Mond. Er nimmt was Kosmisches, er ist ein Umstülpungsprozess. Dann nimmt er das Ganze, gibt es in der Lymphflüssigkeit und saugt es raus. Er hat aber einen Gegner, der immer gegen ihn ist, das ist die Sonne. Die Sonne will das nämlich nicht. Die Sonne will das Prinzip nicht. Aber der Mond ist bei der Reproduktion der Stärkere. Also es hängt mit dem Mond zusammen und mit seiner Art, Kosmisches einzufangen und umzustülpen.
Ja.
Das ist ein Umstülper. Das Geheimnis des Mondes ist der Umstülper. Er nimmt was und stülpt es da um. Und dann zieht es hoch. Dann wächst es raus. Also das ist ja gut, es ist schon berechtigt die Frage, weil der Mond hängt auch mit dem ganzen Toten zusammen, mit dem Absterben. Der Mond hängt mit allem zusammen eigentlich, oder mit vielen. Nicht mit allem, mit vielen. Der hat das ist ein Chamäleon, der Mond.
Chamäleon.
Ein Chamäleon, das Tier.
Chamäleon.
Ja. Ja, ich möchte schnell machen, damit wir es schaffen mit den Menschen, der Profil anderes da herinnen, das kann ich jetzt gar nicht unterbringen. Ich gehe jetzt gleich weiter zu den siebengliedrigen Menschen. Also, jetzt ist das Geheimnis des siebengliedrigen Menschen. Das hängt wieder zusammen mit anderen Geheimnissen, nämlich mit dem Bewusstsein ohne Gegenstand und anderen. Das würde uns jetzt zu weit führen. Also wenn ein geistiger Mensch geistige Erlebnisse haben will, dann erlebt er eben, wie der Mensch auseinanderfällt in der geistigen Welt, dass er drei Menschen sind, der denkende Mensch, der fühlende Mensch, der wollende Mensch, und dann fällt er noch einmal auseinander in 3x7 Menschen. Also sehr kompliziert. Also dreimal drei Menschen leben in uns drinnen. Drei Menschlein sitzen drinnen. Wo sitzen die? Also wenn wir wieder von oben beginnen, das ist ganz einfach. Da oben ist einmal der Kopf und da sitzt da. Oder das Gehirn drinnen. Also da haben wir ein Kopfgehirn und wir haben die Sinnesorgane. Also da im Kopf, da sehen wir also die Außenwelt, wir hören die Außenwelt, wir nehmen die Außenwelt wahr, wir verbinden uns durchs Gehör, durch den Sehsinn, durch den Geschmackssinn, dann nehmen wir das Wesen, nehmen wir mal etwas auf, beim Geruchssinn das Wesen überhaupt von der Materie auf. Also mit der Umwelt verbinden wir uns mit dem Kopf am allermeisten einmal, allerdings nur in der nächsten Umgebung. Also wir sehen von da nicht nach Graz, was passiert, aber wir sehen, was da passiert. Wir werden nämlich sehen, es gibt noch andere Gehirne im Menschen, insgesamt drei Gehirne, und mit anderen Gehirnen sehen wir sowohl, was in Graz passiert, aber mit dem nicht. Aber wir sehen mit dem ganz scharf, was ist in dem Raum. Also Gehirn, das ganz scharf fokussiert, ganz ein hoher Bewusstseinsgrad hat, eben da oben drinnen ist im Oberkopf, der entspricht dem Widder, und wir haben die Sinnesorgane. Das ist der erste Teil des siebengliedrigen Menschen. Es geht also dann wieder weiter mit der Organisation nach vorne hin, Richtung zum Sprechen ist jetzt die Stierkraft. Haben wir vorher schon gesagt, also Richtung zum Sprechen, Organisation nach oben, schiebt sie ja der Luftstrom von unten, also geht zwar da rein, aber schiebt sie dann von unten nach oben und geht eben da raus. Jetzt das dritte Element, das eigenes Element jetzt, das ist die Symmetrie. Das symmetrische Mensch ist ein eigener Teil. Diese sieben Phasen, ich möchte vorweggreifen, wo kommen die überhaupt her? Das Interessante ist, 3x7, ich will es gleich sagen, 3x7, das Geheimnis ist, es sind die drei Planetenvorstufen, Saturn, Sonne, Mond, die wieder sieben Zwischenstufen haben. Das ist nämlich das Geheimnis. Und die Gestaltspuren oder die Gestaltsedimente, Schichten von jeder Planetenentwicklung haben wir drinnen, wir haben drei Menschen. Und den vierten gibt es nicht, das ist ein luziferischer Zerfall. Wir leben nur bis zum Sonnenmanvantara. Dann hört unser Leben auf. Das, was nachher kommt, hat keinen Bestand. Aber das wollte ich nur vorweg, weil sonst fragen wir uns, warum sind es immer gerade sieben und drei bis sieben. Der erste Mensch, also vom Kopf, wo das Gehirn ist, wo wir ein hohes Bewusstsein haben, im Verhältnis zur Außenwelt, dann da in die Tonbildung. Ton heißt Kraft im griechischen Tonus. Und dann die Symmetrie. Die Symmetrie ist wieder von den Zwillingen, geht das wieder aus. Also Symmetrie vor allem bei den Händen, die wieder vom Kopf ausgehen und eng mit der Gedankenwelt verbunden sind. Also die Gedankenwelt und als Kreative natürlich, das haben wir eh schon gesagt, hängt mit den Händen zusammen. Also die Hände sind eigentlich so die Visitenkarte des Menschen. Die Hände, der Gang natürlich auch und so markant. Also die Hände, da ist der Mensch alles. Da kann er eben, wie du sagst, er kann also Stumpfsinniges machen und er kann Goldschmied sein. Oder er kann also jemanden peitschen mit einer Peitschen oder er kann also was immer. Also da ist er eben sehr vielseitig. Geht aber vom Kopf aus. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir drei Elemente des ersten Menschen. Das nächste ist, die Symmetrie ist ein eigener Mensch. Das müssen wir uns als eigener Teil des Ganzen. Er scheint nicht nur in der symmetrischen Außenform, sondern er ist ein eigenes Element. Jetzt geht's aber weiter mit den Oberarmen. Jetzt haben wir drei Menschen. Der vierte ist der Mensch bis daher, also Oberarm. Der fünfte ist der Ellbogen, also das Gelenk, Ellbogengelenk. Der sechste ist der Unterarm. Und der siebte ist die Hand. Wir haben also jeweils da auch wieder die Symmetrie, zwei Oberarme, zwei Ellbogen, also Ellbogen und Ellbogengelenke, zwei Unterarme und zwei Hände. Und jetzt ist das Interessante, was auch in der Astrologie wichtig wäre, wenn man es wüsste, dass die Spiegelungsachse in dem Fall ist die Mitte ist und wo gehören die Oberarme hin? Die Oberarme spiegeln sich durch die Oberbeine, also durch die Oberschenkel, also Schützeprinzip. Dieser Mensch da mit dem Gelenk spiegelt sich von den Knien Steinbockprinzip. Der untere Mensch spiegelt sich von den Waden Wassermannprinzip und die Hände gehören zum Fisch. Wäre in der Astrologie unheimlich wichtig. Ah, zu den Füßen, ja. Wäre unheimlich, warum? Ich will es nur kurz sagen. Es gibt Eltern, die fragen, soll mein Kind soll der Lehrer werden oder soll er Informatiker werden oder soll er Feinmechaniker werden oder Goldschmied oder oben auch oder irgend so ein Beruf, wo man halt so viele Hände braucht. Da ist es wichtig, dass ich weiß, welche Planeten beziehen sie jetzt auf die Oberarme oder auf die Unterarme. Und das ist eben nicht der Zwilling. Normalerweise sagt man zwillingssymmetrisch. Da geht es jetzt ins Feine. Da muss ich untersuchen den Saturn bei dem Gelenk. Ich muss untersuchen beim Oberarm den Jupiter. Und bei den Händen auch wieder den Jupiter, weil die Fische auch vom Jupiter, so wie die Oberschenkel, der Schütze regiert. Also wir haben jetzt einen siebengliedrigen Mensch. Jetzt geht es weiter zum zweiten siebengliedrigen. Das ist aber jetzt ein bisschen schwierig. Also das möchte ich euch nur sagen. Müsst ihr ein bisschen selber auch nachdenken, weil so einfach ergibt sich das nicht. Ein zweiter Mensch ist nun, hat auch ein Gehirn, und zwar das Rückenmarksgehirn. Also der hat ein Rückenmarksgehirn, und das Rückenmarksgehirn muss man selber jetzt auch wieder ein bisschen kompliziert vorstellen. Der erste Mensch ist eigentlich so, wie wir ihn bisher kennen. Das ist nicht kompliziert. Aber der zweite liegt horizontal drinnen. Der liegt jetzt so drinnen, dass es so wie beim Tier ist, dass er horizontal drinnen liegt und die Symmetrie der Hände übernimmt. Wir haben zwei Hände, aber so, dass wir uns vorstellen müssen, die eine Hand ist der Kopf und die andere Hand sind die zwei Hinterbeine zusammengewachsen. Also ich sage es jetzt nur einmal, wir können es eh noch einmal wiederholen, dann ist ein bisschen kompliziert. Und zwar zwei ungleiche Zwillinge. Und wenn wir uns vorstellen, in der Evolution des Menschen gibt es ja viele so Sachen, dass zwei Hinterbeine plötzlich zusammengewachsen sind zu einem. Man muss das sehr jetzt fantasievoll sein, dass wir uns das vorstellen können. Ich möchte es noch fertig machen. Ja, dieses Rückenmark ist also Instrument für alle unwillkürlichen Bewegungen im Organismus. Der untere Teil des Zentralnervensystems bildet einen langen Strang, der innerhalb des Wirbelkanals verläuft und für die motorischen und sensible Versorgung des Rumpfes, der Extremitäten und auch des Halses zuständig sind. Motorisch und sensibel, das sagt es eh schon. Motorisch, also für Bewegungen, und sensibel, das ist nichts anderes wie das, was empfindungsmäßig bedeutet. Also Sens ist das lateinische Wort ja auch für Gefühl. Hier folgt auf die Wahrnehmung unmittelbar die Bewegung. Das ist beim Gehirn nicht so. Beim Gehirn ist ein Zwischenschalter. Wir nehmen was wahr, machen eine Vorstellung und dann am Schluss ist er willens. Wir machen was. Da schieben sie aber die Gedanken dazwischen. Da schieben sich keine Gedanken dazwischen.
Das ist so. Das sind die Menschen, die rasch reagieren.
Ja, unmittelbar reagieren. Also unbewusst, unmittelbar, ja. Unmittelbar.
Ja, unmittelbar. Ja. Es ist schon auch gedacht,
ja.
Aber auf einer anderen Ebene.
Ja, auf einer anderen Ebene, ja. Und vor allem, es geht viel weiter. Da haben wir eben eine Beschränkung nur auf den Raum, den sehen wir genau. Wir sehen vielleicht nur die Eisenbahn, wir sehen aber nicht noch Graz oder am Großglockner. Aber mit dem dritten Gehirn, das jetzt erst kommt, nämlich, es kommt gleich, sehen wir viel mehr. Weniger, ja. Aber wir sehen, haben einen weiteren Aktionsradius. Ja. Wir kommen aber gleich drauf. Ich will es nur fertig machen, damit wir es noch schaffen zeitlich. Also wir haben als erste ungleiche Zwillinge haben wir eben Kopf und Füße. Und man muss sich das eben so als fantasievoll vorstellen, wie das zueinander gehört. Der Kopf ist also der eine Arm und die beiden Beine der andere Arm. Und der ganze Mensch liegt im horizontal drinnen. Wir haben dann als Inneres die Brusteinhöhlung, also dem Krebs. Und da ist jetzt eigentlich das Gehirn, das gehört eigentlich im engeren Sinn, jetzt dort ist das Gehirn angesiedelt, dieses horizontale Gehirn. Es geht weiter zum Löwennatur, das ist also das Innere, das liegt überhalb des Zwerchfells, dann die Jungfrau, die liegt schon unterhalb des Zwerchfells, also das Innere ist gemeint mit der Jungfrau, und dann kommt die Gleichgewichtslage bei der Waage, da sind wir jetzt im Gleichgewicht, die Reproduktionsorgane des Skorpion, und das Letzte sind die Oberschenkel beim Schützen. Oberschenkel sind also das Zwillingspaar zum Kopf. Also auf einer Seite ist der Kopf aber eben der Kopf vom mittleren Menschen, der wieder dranhängt auf der horizontalen Rückenmarkskanal, und das andere sind die zwei Hände, wo die zusammengewachsen sind, zu einem. Ist ein bisschen kompliziert in der Vorstellung, aber ich werde es noch einmal wiederholen dann.
Wenn du von diesem vom Rückenmark gesprochen hast, da gibt es also bei den Chinesen den Min Meng.
Ja.
Das ist also dieser mittlere Wirbel.
Ja.
Und das muss praktisch das Gehirn sein von dem.
Wie heißt der?
Min Meng,
aha. Muss ich mal aufschreiben. Ich schreibe mir es nachher auf. Also ich meine, ausschauen tut so, das kennt eh jeder, ich habe das aber nur ein Foto, habe ich da reingegeben. Also ausschauen tut so, nicht in der Beschreibung, aber von der Warte ist es eben dieses Gehirn, das auseinander gezerrt ist, das also gestreckt ist und nicht aufgeblasen wie unser oberes Gehirn, das ist wie ein halber Fußball, aufgeblasen, ist es ein gestrecktes Gehirn, auseinandergezerrt und eben in dieser
im Rückenmark.
Ja, im Rückenmark, genau. Das
ist ganz hinten. Das ist auch daher unbewusst,
weil es
sich nicht aufrichtet.
Ja, genau, weil es nicht aufrichtet, genau. Da dürft ihr da, das ist ja ganz einfach, ja, Billion, wenn ihr möchtet, doch.
Das ist das. Aha,
das ist der Querschnitt.
Ja, aber von dem Rücken.
Ja.
Und da sind die Nerven sozusagen eingezeichnet, die seitlichen.
Genau.
Ja. Das ist das obere.
Das ist das obere, genau. Mhm. Und das geht durch. Es geht durch bis nach unten.
Beide kreuzen sich. Ich finde das auch interessant.
Ja.
Das ist ungefähr ein Herzhöhe, dieser Minimum.
Das muss man dann aufschreiben. Ja, also das wäre der zweite Mensch, wir können ihn dann noch einmal wiederholen, aber ich will es einmal durch, dass wir weiterkommen. Das ist der zweite Mensch. Also bei den Tieren ist es ja so, dass das eine besondere Bedeutung hat, dieses System, weil die Tiere ja unbewusst sind und sie kriegen das eingespeist durch ihren Instinkt. Und bei den Tieren ist es ja so, dass dieses Rückenmark liegt auch horizontal, vorne ist der Kopf und hinten sind die Geschlechtsorgane. Ist es jetzt wichtig, weil das Gehirn, das Tier kann gar nicht frei sein, weil es gleichwertig durch die Horizontale bewertet hat, Geschlechtsorgane und Kopf. Das heißt, es kann vom Kopf nicht einen Befehl aussenden über sein Geschlechtsverhalten, also Brunftzeit oder wie viel jemand hat, also sagen wir mal, eine Maus hat also so und so viel Nachwuchs und eine Katze hat vielleicht nur 3 Katzen, kann die Katze nicht sagen, ich möchte 7 oder ich möchte nur eines, weil es ja gleichwertig ist. Reproduktion und eben der Kopfteil, der doch ein gewisses Denken hat, sind gleichbewertig. Das heißt, es kann nie sich kontrollieren. Umgekehrt kann der Sexualtrieb auch das Tier nicht irgendwie in was reinreißen. Bei Menschen schon. Bei Menschen ist es ganz klar, das Obere dominiert das Untere. Das soll es dominieren. Also, das heißt, hier ist eine Priorität bei Menschen vorgegeben durch die Aufgerichtetheit, was höherwertig ist und was weniger Das heißt, die Reproduktion ist weniger. Der Mensch ist angelegt, dass er vom Geist aus seinen Trieb kontrolliert. Kann man das so vereinfachen? Seine Reproduktion.
Auf Geburtenkontrolle.
Wie?
Auf Geburtenkontrolle ist er angelegt.
Ja, aber generell. Er ist nicht an einer Brunftzeit zum Beispiel gebunden oder sowas. Das sieht man. Also er kann sich selber, das ist also eine wichtige Folge auch. Ja, und der dritte, der sieht sehr einfach wieder. Da ist die Orientierung nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Das sind die Füße, dann kommen die Unterschenkel, dann kommt das Knie, dann kommen die Oberschenkel, dann kommen noch die die Reproduktionsorgane und dann Füße, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Gleichgewichtsorgane, also die Waage, und dann kommen die Nieren. Und die Nieren haben das dritte Gehirn, nämlich den Solarplexus. Mit dem sind sie nämlich verbunden und das ist das Jungfraugehirn. Also das, die Jungfrau ist ja da erwähnen, also das ist Jungfrau, darum Jungfraugehirn, ist einmal, haben wir ja schon gesagt, Magen und so. Und das dritte Gehirn ist der Solarplexus, der heißt Solarplexus, Solar, also hat schon mal was mit der Sonne zu tun, ist ein unbewusstes Gehirn auch, also ist nicht viel drinnen, Bewusstheit, geht sehr weit, geht noch weiter, Solar sagt sie schon, also bis in die Sonnensphäre möglicherweise, und ist eigentlich nur eine kleine Drüse an der Hinterwand des Magens, hat aber so ein ätherisches Geflecht. Also ist es nicht unbedingt jetzt ein riesiges Geflecht, rein drüsenmäßig, ist aber das Zentrum organisch.
Das ich habe einmal diese plastifizierten Menschen gesehen, also in dem, zu dem Solarplexus, ja, sind ganz, ganz viele Nerven.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Ist ein Nervennetz. Ist aber, das Zentrum ist aber eine kleine Drüse, wo es hingeht. Ist ein Nervennetz, freilich über den ganzen. Ja, warum? Es schaut so aus wie die Sonne, ganz einfach. Ja, wie die Sonnenstrahlen. Ja. Ist ein Abbild der Sonnenstrahlen. Ja, das ist der dritte Mensch.
Und da hört aber schon auf.
Sitzt
da auf. Ja, dort sitzt einmal vom Chakra, ist das Nil-Chakra. Das ist dort angesiedelt und dort sitzt die Intuition. Es ist das Manipura-Chakra, heißt es auch, also der Plexus-Chakra. Und das ist jetzt das Phänomen, dass Bauchgehirn, man kann auch Bauchgehirn sagen, wo man sagt, ich weiß nicht, vom Bauch, ich habe so ein Bauchgefühl.
Sag mir nein.
Und jetzt ist die Frage, warum sagt der Bauch nein? Also ist ja eigentlich nicht ganz verständlich, erklärbar. Aber es wird verständlich, jetzt sind wir wieder bei demselben, dass je weiter etwas unten ist, desto weniger Bewusstsein ist, aber desto höher reicht es hinauf. Und wenn jetzt jemand einen Menschen trifft und sagt, ich habe das Gefühl, da kommt noch was raus aus dem, im Guten oder im Schlechten, aber ich spüre es, und das stimmt ja meistens auch, dann hängt es aber auch wieder zusammen mit der Uminversion der Zeit. Denn wieso wissen wir nicht, was mit dem Menschen ist? Ist ja ganz einfach. Wenn man jetzt einen Strich macht und wir sagen uns, was ist gewesen vor einer Stunde, vor zwei Stunden, können wir das ganz leicht sagen. Vor einer Stunde waren wir unten, vor zwei Stunden und so weiter. Wieso können wir aber denselben Schluss nicht in die Zukunft hinein übertragen, projizieren, was ist nächstes Jahr? Oder was ist zum Beispiel in fünf Stunden? Können wir nicht. Warum? Es ist ja schon da, die Zeit, aber noch nicht ganz da. Sie kommt aus der Zukunft auf uns zu. Und wenn man sagt, gibt es eine Ahnung, dann ist sie ja schon auf dem Weg zu uns, ist zwar nicht unbedingt bis aufs Letzte ausziseliert, aber es ist schon da. Und die Ahnung haben wir, weil wir es auffangen. Und darum ist die Ahnung auch richtig, weil es ja schon von der Sonnenzeit, darum Solarplexus, ist also kein Zufall. Weil die Sonnenzeit ist eben auch immer die, von der Richtung kommt. Ansonsten, ja, es ist ähnlich, also wie die Sonne selber, was sehr mit Freude, mit Liebe, mit Überfluss, mit Mitgefühl, Großzügigkeit, Mut, also all diese Sonnenqualitäten sind drin, Vitalität natürlich auch. Es ist so ganz was Wichtiges, ist aber mit den Nieren verbunden. Und das ist jetzt wieder insofern interessant, ich meine, das ist eine eigene Idee, die mir da eingefallen ist, es gibt ja immer die Organschauen. Die Römer hatten ja auch die Organschauen, also bei Kriegen oder bei wichtigen Entscheidungen bei den im Senat gab es immer vorher, immer, also bei den Schlachten und so, gab es immer die Auguren, die also dann also Organe beschaut haben, beziehungsweise also die Tieren, die Organe entnommen haben und dann so Organschauen, zum Beispiel Leberschau und Nierenschau durchgeführt haben. Jetzt wird in diesen ganzen Büchern, also zum Beispiel gibt es also verschiedene Bücher über die Schlachten, über den Hasdrubal, das war der größte Gen, und Hannibal, der Sohn vom Hasdrubal, stammen von dort, wo der König Hiram Abiff ist, aus Tyrus. Der König Hiram Abiff war der König von Tyrus, also ein Phönizier. Also ein Philister. Philister ist dasselbe, ne? Von dort stammen die auch, und da hat er um die wichtigsten Schlachten, also es ging um Biegen und Brechen. Und da wird immer berichtet, ich habe das gerade vor einem Jahr so ein Buch auch gelesen, dass immer der Hannibal gesagt hat, der war ja überlegen, die Römer haben sie von Schlachten gedrückt, was günstig gewesen wäre, unserer Meinung nach, sind hunderte Kilometer mit Fußmarsch weg und die haben erfahren, weil es immer die Auguren waren, die gesagt haben, jetzt ist die Schlacht ungünstig. Also die Römer haben nichts gemacht, was nicht gewirkt hätte. Also die Römer waren also nicht sehr, also da anfällig für irgendwelche abstrusen Sachen, die waren Realisten. Und wie funktioniert das aber jetzt? Das wird also nicht näher beschrieben, es heißt also Chiromantie heißt die Wissenschaft. Chiromantie, und man sagt im Allgemeinen, es werden Tiere geschlachtet und man schaut, ob die Organe regulär sind oder ob sie irgendwelche Deformationen haben. Das wird aber sicher nicht stimmen. Das ist, denke ich, eine ganz einfache Erklärung, die eigentlich so nicht stimmen kann. Aber wenn wir jetzt vermuten, das ist jetzt wirklich nur Gedanken, dann kann auch anders sein. Nämlich, ich stelle ihn nur mal rein. Wenn wir jetzt vermuten, wie funktioniert das? Also die Auguren waren also traditionelle, von der Familie immer weiter tradierte Beschauer und haben Erfahrung. Wie können die das machen? Nehmen wir mal an, sie nehmen also Witter, bauen die Nieren jetzt aus. Und sie bekommen jetzt von der Niere eine genaue Antwort, die aber gestimmt hat immer, wahrscheinlich fast immer, die Schlacht geht gut oder schlecht aus. Dann mussten sie in kurzer Zeit die Antwort geben. Nehmen wir mal an, die Niere war noch ganz frisch, war mit dem Ätherleib verbunden, war noch ätherisch durchtränkt, somit noch eine Beziehung zum Sonnengeflecht. Und die hätten jetzt die Frage gestellt, vielleicht bei abnehmendem Mond ganz am Ende, wo schon der zunehmende kommt, kommt ja die Reflexion der Monden, des Sonnenstrahlen dann, zunehmender Mond, dann könnte man sich vorstellen, dass er eben dorthin gekommen ist, wo die Sonnenzeit ist, und diese Sonnenzeit, die ja verbunden ist, Solar Plexus und die Nieren, in den Nieren eine gewisse Reagenz ausgelöst hat, zum Beispiel farblich irgendeine Schattierung oder an der Oberfläche irgendwas Feines, was der Augure aber so deuten wusste. Aber es muss mit der Zeit zusammenhängen. Die Zeit muss äußerlich eine Nieren ausbauen und sagen, die ist nicht regulär, das klingt viel zu einfach. Also es muss er musste die Antwort kriegt ja nur aus der Zeit. Aus dem Zeitenstrom. Ja. Da muss es zur Sonne hin. Wie kommt es zur Sonne? Durch den Solarplexus kommt es, weil sie angebunden ist an die Nieren. Also in dieser Art irgendwie könnte man es sich vorstellen. Beschrieben ist es aber nie ganz.
Gedärme,
auch die Leber und so. Aber gerade die Nieren wurden x-mal erwähnt, auch bei den Schlachten, dass es die Nierenschau war. Also es ist schon, hängt sicher mit dem Solarplexus irgendwie zusammen. Dort hat man die Antwort eingefangen. Wie es genau war, beschrieben wird es nicht, aber ist sicher interessant, dass es eben mit den Nieren zusammenhängt. Die anderen hängen so mit nichts zusammen. Ja, also ich habe nur einiges vorbereitet. Genau. Also ich habe nur einiges, ich habe eigentlich nur ziemlich viel, eigentlich für drei Vorträge, aber wenn's, sollen wir noch einmal anschauen, Goethe, oder sind wir fertig?
Wie ihr wollt.
Wie spät ist
es? Es ist 9:15.
Wir können es anders mal machen. Machen wir es anders mal.
Noch einmal.
Machen wir Goethe anders mal. Ich muss euch aber eins vorlesen, was lustig ist. Ja. Das habe ich nämlich in so einem kleinen Bücher, das ist ein Spezialbuch. Ist das ein wirkliches? Ich habe sie nicht kennen, von Hermann Sporner heißt das.
Ist
ist ganz, ja, das ist eine eigene astrologische Schule, die Hamburger Schule, die andere astrologische Arbeiten hat. Und da steht drinnen von Goethe, von seinem zweiten Haus, steht drinnen. Also, man sagt ja über Goethe, genauso steht es, man sagt über Goethe, dass er einen leichten, aber deutlichen Fall von ästhetisch-wissenschaftlicher Kriminalität darstellt. Der Kaiser von Russland, erzählte Lewese, hatte dem großen Chemiker Döbereiner eine Platinbarre geschenkt, die von diesem an Goethe zur Untersuchung und zum beliebigen Experimentieren verliehen wurde. Goethe, dessen Leidenschaft für Mineralien bekannt war und der einen außerordentlichen Sammeleifer besaß, legte die Barre zu seinen besonderen Prachtstücken und schwelgte dergestalt bei ihrem Anblick, dass er sich ihren nicht mehr entäußern konnte. Wie oft sich Döber einer an ihm wandte, es ging ihm nicht anders als dem Professor Büttner, der Goethe Prismen und andere optische Instrumente geliehen hatte, immer wieder vergeblich nach ihnen schrieb, bis er endlich seinen Diener schicken musste, mit dem Auftrag, sie mit Gewalt vorzuholen. Goethe gab die Platinbarre nie wieder her. Es ist auch zur Kenntnis gekommen, dass Goethe aus der Sammlung Knebels ungefähr 100 Stiche Dürers des bequemen Studiums halber mit nach Hause nahm und dass Knebel diese Stiche nie mehr wieder sah. Also das wäre jetzt angesiedelt,
das ist im zweiten Haus. Also da herinnen, im zweiten Haus, da herinnen, hat eine leicht kriminalistische Neigung gehabt. Ja, und da lässt er nichts mehr aus.
Und war also da, also ästhetisch wissenschaftlich, genau, ja. aber wir schauen uns aber Goethe vielleicht noch einmal an, weil er so schön ist, genau, und weil er einfach so vollkommen ist. Und das ist wirklich ein Wunderwerk. Also das ist mit seinen ganzen Planetenpositionen, das geht weit über alles, was sonst vollkommen sein könnte, noch hinaus. Und ja, also ich habe nur einiges da auch vorbereitet. Ich wollte nur sagen, zuerst danke für eure Initiative bzw. Für euer Interesse. Wenn irgendeine Frage ist oder wenn Sie irgendwas an Unterlagen, erstens einmal, ich habe alles skriptisch vorbereitet, das heißt, ich kann jeden Vortrag, auch die Goethe zum Beispiel, nehmen das jederzeit, und ich gebe es gern her, weil es soll jeder alles lesen, wo er Interesse hat, also ganz egal welches Kapitel. Und wenn sonst irgendeine Frage ist, jetzt sehr Goethe betrifft oder so, also, können Sie jederzeit auch fragen, wenn Sie was wissen wollt. Ja, mit dem Mond, ja. Ja, du kannst das Buch auch ausbauen. Mhm. Du musst nur wissen, wo deine eigene Mondposition ist. Wenn du das wissen willst, brauchst du dann auch schon, wo der Mond steht. Mhm. Weil das sehr interessant ist. Und ja, das ist sehr interessant. Also, da kommt man auf Sachen erschütternd, auf die man nicht denkt. Weiß man gar nicht. Also da schaut man dann, du weißt das, gell? Ist erschütternd. Also man ist völlig aus der Bahn geworfen. Wenn man glaubt, man weiß was über sich, man weiß gar nichts. Ja. Die wichtigen Sachen weiß man nämlich nicht. Ja. Wir dünken nur zu so.
Das kann man nicht brauchen.
Genau. Ja. Das weiß man schon, wenn man das ja durchlebt hat, aber begriffen.
Ja.
Ich hätte gerne diese Gliederung des Menschen.
Ja.
Hätte ich gerne die.
Das schicke ich dir. Wäre alles also.
Digital.
Ja, ich habe alles digital und ich habe es noch ausgedruckt jetzt. Kannst
du per E-Mail
digital schicken. Ja, ja.
Und was du sonst noch
am besten ist, du sagst mal konkret ungefähr welches Thema, weil dass man es eingrenzen kann, weil sonst wird es als Fatis lesen, es soll ja interessant und spannend sein. Aber was immer du konkret brauchst, nur konkret sagen, dann kann es. Ich habe alles digital, weil ich schreibe alles selber. Und schreibe mal alles zusammen und dann bringe ich es halt in die Form, wie es halt einigermaßen, dass es nicht zu lang und zu kurz ist. Und dann kann ich es jedem schicken. Es kann also jeder immer alles haben.
Also ich würde schon gerne, dass du uns noch einmal erzählst, weil da gibt es noch eine Menge, die dir...
Ja. Man muss auch manches wiederholen. Aber der Mond ist sicher ein interessantes Thema und auch viele. Also der Mond ist ein Geheimnis für jeden Menschen. Da kannst du nicht reinschauen. Der zeichnet alles auf und du kannst nicht reinschauen. Und es gibt, und aber auch das Thema, was du sagst, mit dem, wo wir gesprochen haben, mit der Landherrschaft und Seeherrschaft und andere Sachen. Es soll ja immer ein Schluss sein zwischen zum Beispiel Fischezeitalter. Ja, Fischezeitalter. Was ist Fischezeitalter? Dass man es wirklich so durchgeht auch so. Und welche Aspekte hat es noch? Das ist ja immer das Interessante auch dabei. Und man kann also alles von verschiedenen Seiten anschauen. Also wenn noch einmal Zeit ist und wenn Sie das wollen, können wir jederzeit das wieder machen. Dann herzlichen Dank.
Ja,
danke.
Ja,